you.
Retro Place, der Podcast.
Wolfgang, was eine Hitze. Ich sitze quasi hier auf die Unterhose bekleidet vorm Mikrofon. Und nachdem alle Hörer jetzt entweder weggeschalten haben oder dieses Bild haben sacken lassen, würde ich sagen, wir steigen ein. Ein herzliches Willkommen beim Retroplace Podcast bei unserer Jubiläumsausgabe. Denn ziemlich genau vor 3 Jahren, nämlich mit der Juli-Ausgabe 1990, haben wir das Ganze gestartet hier. Wie immer, der Retroplace Podcast, wie es der Name schon sagt, wird euch präsentiert von Retroplace, deinem Marktplatz für Videospiele und Konsolen. Denk dran, wenn du 50 Spiele bei uns auf dem Marktplatz zum Kauf anbietest, schicken wir dir 50 Luftpolsterumschläge und Paketklebeband gratis nach Hause. Gratis, aber nicht umsonst. Schau doch einfach mal vorbei bei retroplace.com. Ich würde mich sehr freuen, ganz persönlich dich da zu sehen. Und den Wolfgang findest du dort auch. Ich habe nur seinen Wolle, heißt du einfach bei Retroplace, gell?
Ich glaube, ich heiße einfach Wolle.
Ja. Du heißt einfach nur Wolle. Und damit ein herzliches Willkommen. Hallo Wolfgang, grüß dich.
Hallo Chris, auch hier aus der Sauna Stuttgart. Meine Bekleidung ist ähnlich deiner. Ich habe halt noch das große, dicke Headset auf, aber ansonsten genauso.
Nacksch mit Socken.
Quasi.
Nee, nicht mal. Und jetzt schalten die Nächsten ab. Was haben wir denn Schönes dabei? Also, wir haben die Juli-Ausgabe, wie schon gesagt, von 1993 von der Videogames am Start mit so unglaublichen Highlights wie Shining Force. Das hat Wolfgang 2-mal, glaube ich, durchgespielt. Dungeon Explorer 2 für die PC Engine haben wir dabei. Wir haben Cool Spot am Start fürs Mega Drive, Dead Dance und MechWarrior für Super Nintendo und noch ganz viele andere Tests. Aber wie ihr es von uns gewohnt seid, erstmal gibt's unser gespielt, gekauft, gesehen. Der Wolfgang legt mal los.
Soll ich mal anfangen? Okay.
Fang mal
an. Also, gespielt. Gespielt habe ich eigentlich nur die Sachen aus der Ausgabe. Ansonsten nichts weiter. Deswegen dort eher mau. Gekauft, wie so oft, nichts.
Doch.
Aber gesehen habe ich recht.
Naja, gut. Du hast was gekauft, das liegt aber noch bei mir.
Das liegt noch bei dir, genau, das PC Engine Buch mit den Covers, ne?
Genau.
Genau.
Da sag ich dann kurz was dazu.
Genau, das sagst du noch was dazu. Ich hab's ja noch nicht gesehen. Es liegt ja noch bei dir rum. Ach doch, ich habe nichts gekauft, aber was bekommen. Nach knapp 3 Jahren ist es jetzt tatsächlich soweit gewesen und vor 1,5 oder 2 Wochen kam die Turrican Ultimate Collectors Edition von Strictly Limited Games bei mir an.
Stimmt, da haben wir im letzten Podcast, hast du noch gesagt, es hat leider noch nicht hingehaut vor der Zeit.
Genau.
Und jetzt ist sie nun endlich da. Sehr gut.
Sie ist da, sieht sehr schön aus. Und ich hatte festgestellt dann, ich hatte tatsächlich irgendwie im Rausch 2020, im Corona-Sommer hatte ich dann noch dazu, was hatte ich noch dazu bestellt? Ein Super Turrican 2 fürs Super Nintendo, noch ein Super Turrican 1 PAL fürs Super Nintendo und ein Mega Turrican fürs Mega Drive. Keine Ahnung, was mich damals dazu bewogen hat, aber jedenfalls, die sind jetzt alle noch dazugekommen. Aber wie gesagt, gekauft schon vor 3 Jahren.
Wahnsinn.
Aber insgesamt sehr schön verpackt, sehr schön aufgemacht, tolles Ding. Aber 3 Jahre Lieferzeit ist natürlich schon echt.
Ist eine Ansage, würde ich mal sagen.
Also, das ist schon krass.
Das ist schon echt ein Ding.
Ja.
Und was hast du dir angeschaut? Hast du irgendwas geglotzt?
Angeschaut, ja genau, angeschaut habe ich Ted Lasso. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal schon drüber gesprochen hatten.
Ja, und da habe ich dir noch gesagt, du sollst mich auf keinen Fall spoilern. Weil ich habe es jetzt mittlerweile auch geschaut.
Ja, also ich habe es ja damals angefangen, also vor letzten Monat angefangen, ja gar nichts erwartet und dann total hängen geblieben und dann quasi alle 3 Staffeln am Stück gebinged und...
Ah, du hattest das vorher noch gar nicht geschaut gehabt?
Nee, überhaupt nicht.
Ach, verrückt. Okay.
Ich habe das nur gesehen, wo ich das Tetris bei Apple Plus gesehen habe. Deswegen habe ich mir diese 2 Monate kostenlos irgendwie Apple Plus mal freigeschaltet. Und dann haben wir halt so geguckt, was gibt's denn noch? Und Ted Lasso, da stehen ja alle so drauf. American Football Trainer geht nach, macht irgendwie Fußballclub, oder hat mich gar nicht angesprochen. Aber dann die erste Folge mal angeguckt und waren wir sofort dabei. Es ist so eine schöne Serie, so ohne Gewalt, also so ja, ohne richtige Gewalt. Es ist einfach, also ich fand es wirklich sehr erfrischend, mal einfach eine schöne Serie, wo auch wo es einfach keine Gewalt gibt und das alles eher so positiv ist. Finden manche wahrscheinlich auch zu positiv vielleicht, aber ich fand's mega.
Ich finde, das ist so eine Serie, die menschelt so schön.
Ja.
Weißt du? Und also, ja, mich hat's in der dritten Staffel jetzt so ein bisschen immer mal so gerissen, weil er ja da irgendwie öfter da diese Szenen quasi so vorkommt, dass er seinen Sohn so selten sieht. Und das ist so ein bisschen, weißt du, wenn du selbst so ein, bin ja kein Betroffener davon, aber wenn du eben selber Kinder hast, kannst du das vielleicht noch so ein bisschen mehr nachvollziehen, dass du so, ja, und also die dritte Staffel, das war ja eine von den Serien, die haben wir wirklich immer staffelweise geschaut, das heißt, die erste Staffel rauskam, die erste, dann die zweite, dann die dritte, und ich bin auch wieder bei der dritten, ich fand die zweite eher schwach, und bei der dritten jetzt war ich wieder komplett versöhnt, und waren total also begeistert.
Schwach. Ja, kann man jetzt sehen, wie man will. Also es gab eigentlich keine Folgen, wo ich jetzt irgendwie super eingeschlafen wäre oder sonst irgendwas, oder die mir einfach auf den Senkel gegangen wären. Von daher finde ich immer dann zu sagen, schwach. Ja, nein, es ist insgesamt passt alles gut zusammen, es ließ sich super angucken und es war einfach schön. Das Einzige, was mir irgendwann dann auf den Senkel ging, war immer, also diese durchgängig schlechte Laune von Roy. Also das.
Ach komm! Jenny
hat immer zu mir gesagt, das war irgendwann too much.
Echt? Fand ich. Jenny hat zu mir gesagt, das würde ausschauen, wie wenn ich Fußballtrainer wäre. Weil dieses, ja, das Gekrummel, herrlich. Ich hatte jedes Mal Tränen in den Augen, und ich glaube, das ist kein großer Spoiler, wenn sie dieses Dog-Meeting einberufen. Das ist einfach, das ist so herrlich absurd und so doof, also sensationell lustig.
Also mega, mega Serie. Ich fand's auch ganz, ganz, ganz super. Dann haben wir noch weiter geguckt, Silo, auch bei Apple Plus. Ja, ist ganz nett. Ist so ein Zukunftssetting irgendwie. Die Erde scheint nicht bewohnbar zu sein und irgendwie die Leute wohnen in so einem Silo. Lässt sich ganz gut angucken. Ja. Also bin jetzt nicht so mega, hängen wir da dran, aber es ist ganz, ganz nett. Dann noch ein drittes, guck mal an. Wir gucken noch auf Apple Plus auch For All Mankind.
Worum geht's da?
Da geht's halt eigentlich um Astronauten, USA, Astronautenprogramm. Und das ist so ein bisschen ein alternatives Universum, also alternativer Zeitstrahl quasi. Also der Aufsetzer ist, keine Ahnung, ob das jetzt ein Spoiler ist, aber in der ersten Folge, glaube ich, gleich. Die Russen sind die ersten auf dem Mond und nicht die Amis.
Okay.
Und dann dreht sich das halt alles so ein bisschen um die Mondmission. Und es macht uns echt Spaß, das zu gucken. Das ist nicht so ganz, weißt du, nicht so eine ganz Parallelstrang, sondern es gibt auch viele Sachen, die einfach dann im weiteren Verlauf einfach ganz normal, ich sag mal so wie eine normale Geschichte verlaufen sind, aber so Einzelsachen sind dann halt nicht passiert oder sind anders passiert und lässt sich auch gut gucken. Also ist
Ich sehe schon, du wirst irgendwann, werden wir hier machen, den Cineasten oder Serienpodcast, weil du nichts mehr spielst und nur noch irgendwelche Serien bingst.
Ja.
Ich hoffe, der Rüffel ist angekommen.
Ja, der Rüffel ist angekommen.
Wobei, das Lustige ist, bei mir in meiner Vorbereitung, hier steht bei gespielt auch gar nichts drin.
Nichts.
Das Ding ist, ich hab wieder mal, nachdem mir der Marcello vom NES-Kommando hat er mir neulich gesagt, dass das total gut war im letzten Podcast, als ich wirklich sagen konnte, dass ich jedes Spiel mal angespielt habe, habe ich mir diesmal tatsächlich auch wieder die Mühe gemacht und habe mir jedes Spiel, was in der Videogames 1993 getestet wurde, einmal kurz angeschalten. Bei manchen habe ich mich zu dämlich angestellt, wir werden nachher noch zu lachen haben, aber... Ja. Ja, zumindest habe ich das alles gespielt und ich habe wieder angefangen, Gunlord zu spielen auf der Switch. Das ist dieses Turrican-mäßige vom Neo Geo Dev-Team, was es auf Dreamcast und Neo Geo schon gab, genau. Und das gibt's ja auch auf der Switch. Und es ist halt so ein schönes auf der Switch nebenbei mal reinspielen Spiel. Dann habe ich zwischenrein wieder ein bisschen auf der Aleste Collection rumgeballert, weil ich einfach das Aleste 3 so geil finde. Und das hole ich einfach immer wieder mal raus und spiel's eine Runde. Und ich habe die Crash Bandicoot Insane Trilogy, hänge ich immer noch beim ersten Crash Bandicoot. Und ja, ich merke halt einfach, also ich habe den ersten Teil ja zumindest auf PlayStation 1 seinerzeit durchgespielt. Aber ich merke schlicht, ich bin... Weiß ich nicht. Die Reflexe oder vielleicht ist es auch zum Teil schlechtes Spieldesign, keine Ahnung. Ich habe meinen Spaß zwar damit, aber ich komme irgendwie jeden Abend im Moment nur so eine Stage oder zwei Stages weiter. Und weil es halt doch nicht so leicht ist, weil es hat ja zwar diese Checkpoints und Save-Stände pro Level, aber es kann dir halt einfach passieren, dass du an einer Stelle immer wieder hängen bleibst. Dann hast du am Ende auch nur 3 oder 4 Leben und dann musst du halt den Level wieder komplett neu anfangen. Und es ist halt, ja, zum Teil ist es auch ein bisschen blöd designt, weil du hast ja diese 3D-Stages, wo du manchmal nicht so ganz genau weißt, wo du hinspringst. Aber ja, hab prinzipiell meinen Spaß dran. Dann, was habe ich gekauft? Ich habe ja gesagt, dass ich gar nichts kaufe. Und... Ja, es ist ja auch nur der halbe Spaß, wenn ich hier gar nichts mehr vorzutragen habe, was ich mir gekauft habe. Also ein paar Kleinigkeiten habe ich dann doch eingetütet.
Ich bin gespannt.
Und zwar einmal eben das PC Engine Buch, was wir schon erwähnt hatten. Das war jetzt bestellbar vor einer Woche oder so. Und das ist dann schon jetzt letzten Montag angekommen. Ich hatte ja, wie gesagt, ich habe 2 bestellt, 1 für dich, 1 für mich. Und ich liebe diese Bücher. Die schicken ja bei Bitmap Books, ist das so geil. Du bekommst dann auch immer gleich ein PDF dazu. Und das PDF ist dann quasi schon als Vorfreude, bevor das Buch überhaupt ankommt zum Lesen. Das muss ich dir im Übrigen noch weiterleiten für dein Buch. Und das Geile ist halt, selbst wenn man viel von PC Engine kennt, es ist ein super Interview drin und man kann, man entdeckt neue Spiele, wo man so denkt, so ich hatte das auch schon bei dieser Super Famicom Box Art Collection, dass man dann so, so durchblättert und so denkt, Mensch, der Titel, der sagt dir irgendwas, aber das hast du nie gespielt. Naja, und dann guckst du es an und schon hast du wieder einen Abend Spaß mit irgendeinem Spiel, was du bis dahin noch nicht kanntest. Also das ist, ja, total cool.
Ah, da freue ich mich auch drauf.
Ja, dann kam die neue Retro Gamer, die englische. Leider bei mir wie bei dir ohne diesen Bonus-Sega-Heftchen. Das habe ich jetzt beim Support mal angefragt. Mal schauen, ob das kommt. Dann war ich ja ziemlich auf der Suche wieder mal nach einem richtig gut erhaltenen Shenmue 2 für den Dreamcast PAL. Weil das ist gar nicht so leicht zu finden. Also klar, wahrscheinlich, wenn du, weiß ich nicht, 150 Euro ausgeben willst, findest du es immer noch in makellos. Aber das war ich ja nicht bereit auszugeben. Und wollte es aber eben mit einem schicken Pappschuber und keine Kratzer und so weiter. Und wurde
fündig. Ja, das mit dem Pappschuber ist halt immer das Problem.
Richtig. Und der Pappschuber jetzt, der ist zumindest, ich würde mal sagen, ja, eine 1 minus 2 plus irgendwas da dazwischen vom Zustand.
Kantenverschleiß.
Ja, so ganz, aber wirklich minimal. So ein ganz kleines, dass du die Pappe halt durchsiehst und die Farbe ein bisschen weg ist. Ja. Aber so ganz, ganz wenig an einer Kante. Dann ein Outrun 2 habe ich für die Xbox gekauft. Das fehlte mir witzigerweise.
Das habe ich gedacht, wo ich das gesehen habe vor uns. Dachte ich so, was, du hattest das nicht mehr?
Ich denke, ich habe das vor einem Jahr oder was auch noch gehabt. Dann zwischenrein mal wieder beschlossen, dass ich für die Xbox keine Spiele mehr brauche. Und irgendwie war, das Angebot war gut. Ich habe jetzt irgendwie, ich habe glaube ich 8 Euro dafür gezahlt.
Ja.
Und da kann man es schon mal mitnehmen.
Das ist gut.
Ja. Dann ein Black Spot in meiner Spieler-Vita, weil ich kenne den Titel, hab's aber nie gespielt. Das Carrier für den Dreamcast. Das, ja, ich glaube, das ist ein ganz geiles Survival-Horror-Spiel auf Dreamcast.
Auch PAL oder US?
Nee, US habe ich das gekauft.
US.
Ja. Und ein Resident Evil Code Veronica für die Dreamcast, auch US. Fehlte mir in der Sammlung wieder und ich, ja, der Preis war gut und ich wollte es halt einfach gerne haben. Und werde das auch irgendwann jetzt mal wieder spielen. Wobei, dass sich bei mir eine Änderung abzeichnet. Ich werde höchstwahrscheinlich die ganzen Konsolen PS2, Dreamcast, N64, Wii U, also alles so, was so ein Ticken moderner ist, werde ich höchstwahrscheinlich bald über einen Emulator-PC abspielen. Da gab es ein sehr gutes Video vom Andy von Spielewelten. Es gibt einen G-Com-PC, das ist so ein kleiner, nur so, ich glaube, 13 oder 14 oder was Zentimeter mal ein quadratischer Mac Mini Style, genau, so ein kleiner PC mit einem Ryzen 9 Prozessor und 32 GB RAM, und der spielt eben sogar dann wohl mehr recht als schlecht spielt der Xbox 360 und PS3 und alles, was älter ist. Und ich werde jetzt PS3 und 360 lasse ich eben aufgebaut als Konsolen dann, weil das noch nicht so gut funktioniert, aber alles andere ist jetzt wirklich so ein bisschen mein Plan, dass ich das mit einem schönen Frontend hier mit Launchbox und dann da meine Lieblingsspiele alle so drauf mache. Und was dann aber eben alles, was auf dem Mister abgebildet werden kann, bleibt aber eben auch auf dem Mister.
Ja.
Also so ist jetzt gerade ein bisschen meine Idee, das zu machen. Ich muss mal schauen. Weil prinzipiell, weißt du, es gibt so Spiele auch für die PSP oder für die PlayStation Vita. Und die würde ich halt einfach gerne am großen Screen spielen. Und ja, es gibt natürlich das Vita-TV, aber das funktioniert ja auch alles nur so mehr schlecht als recht.
Genau.
Ja. Dann, das hatte ich schon lange auf der Liste stehen, weil ich es für die Sammlung wollte, das Ys Origin. Mhm. Da gab es ja auch eine große Collectors Edition, die habe ich aber nicht. Aber für die
bei
Switch.
Limited Run gab es das.
Genau, und hier bei Strictly Limited Games gab es die auch, genau.
Auch? Ja. Oh, okay. Ich habe die damals für die PS Vita habe ich das, glaube ich, für Ys Origin, für die Vita habe ich das, glaube ich, von Limited Run Games damals gekauft.
Dann noch, also es war halt, weißt du, bei Funtainment in München gab es wieder die 3-4-2-Aktion. Und dann habe ich Ys Origin, Sonic Racing für die Switch und Asterix und Obelix Slap'em All. Und alle zusammen habe ich dann 60 Euro gezahlt.
Ja.
Weißt du, also da musste, da wäre man, alles gut. Das ist einfach, der Preis ist zu gut, um dass man es nicht mitnimmt. Und dann kam ja in Japan raus das Batsugan für die Switch. Und das habe ich mir auch gleich gegönnt. Genauso noch, jetzt komme ich gerade, warte, der Titel, das neue von Neo Geo Dev Team. Gunvane heißt es. Es ist auch ein Shoot'em Up und das habe ich auch ein bisschen gespielt, aber das ist so krass Bullet Hell. Das ist also passt eigentlich ganz gut. Gunvane als neuester Release im Bullet Hell Segment. Und Batsugan war ja tatsächlich nachweislich das allererste Bullet Hell Spiel.
Genau, und das letzte von Toa Plan oder sowas.
Genau. Ja, ich glaube, das ist recht.
In dem Special in der 247 in der Retro Gamer drin, ne?
Ja, und das habe ich, gut, und das Batsugan habe ich natürlich auch ein bisschen gespielt. Das hat mich dann doch nochmal interessiert. Wobei es so ein Spiel ist, das spiele ich eher eigentlich am Emulator an meinem Automaten. Da bockt es halt einfach noch mehr. Mir ist da auch was Komisches aufgefallen, das ist mir früher nie aufgefallen. Da kommen Bullets von oben, bevor du den Gegner siehst.
Oh.
Und das ist so richtig bescheuert. Das ist so, ja, ich habe ganz schön geflucht. Also das ist, ich merke auch, also wirklich, ich habe es ja schon irgendwann mal thematisiert vor ein paar Monaten, man merkt einfach, je älter man wird bei so Spielen, die man nicht so oft spielt, wie die Reflexe nachlassen.
Ist übel.
Das, also, ich hab's auch gemerkt. Ja, geht ja schon auch so, oder?
Naja, jetzt bei den paar Spielen, die ich hier so drin hatte, ein bisschen auch gedacht, och. Vielleicht war es aber auch die Hitze, kann auch sein.
Genau, geschaut haben wir dann auch Ted Lasso. Dann habe ich mir Tulsa King angeschaut. Das ist mit Sylvester Stallone. Sylvester Stallone spielt einen Mafiosi, der in den USA, der aber 25 Jahre im Knast war und nach 25 Jahren freigelassen wird und von seiner Mafia-Bande dann quasi ins Exil geschickt wird und dort nach Tulsa eben. Und dort baut er dann quasi wieder was Neues auf. Und es ist halt, ja, es hat so ein bisschen Breaking Bad-Vibes, fand ich. Und es schaut sich gut weg und macht Spaß. Also es ist einfach, ja, coole Geschichte. Und endet natürlich wieder mal mit einem Cliffhanger. Also, beziehungsweise der Cliffhanger endet so, es kann auch einfach jetzt, wenn die Serie schlecht läuft, was ich nicht weiß, ob die viel angeschaut wurde, dass es nicht weitergeht, dann ist es in sich auch abgeschlossen. Aber wenn es weitergeht, wäre es halt schon ziemlich cool.
Okay.
Das lohnt sich. Gut. Weiß jetzt gar nicht, wo Tulsa King lief.
Ich glaube bei Netflix.
Nee. Wir haben einen Monat, ich weiß wieder, was es war, Paramount. Dieser neue Dienst. Genau.
Ja.
Und irgendwo hatte ich da auch, ich musste es mal raussuchen, weil da gibt es auch gerade einen Monat gratis. Und da kann man das halt super nachschauen noch.
Okay.
Und ich habe mir auf Netflix die dreiteilige Doku Arnold angeschaut. Da geht's um Arnold Schwarzenegger. Und da hast du, und das ist super. Das ist echt krass, weil die erste Folge, das sind drei Folgen, Folgen jeweils mit gut einer Stunde Laufzeit. Und in der ersten Folge geht es darum, wie er halt Bodybuilder war und wie er eben Mr. Universe und Mr. Olympia und bla alles wurde. Im zweiten Teil geht es um seine schauspielerische Karriere. Und in der dritten Episode geht es um seine politische Karriere.
Ah, stimmt. Er war ja Gouverneur von Kalifornien.
Sau spannend. Und er war ja auch 25 Jahre verheiratet mit Anna Kennedy.
Ja.
Also ich habe das jetzt, was kriege ich ja immer alles gar nicht mit, weil mich sowas ja irgendwie immer nicht interessiert. Aber wenn ich es dann eben mal so sehe, fand ich das total, ja, war cool. War auch so, Montagabend hatte ich den Fernseher mal für mich und ich hatte irgendwie keinen Bock, so richtig zu zocken. Und ich habe alle drei Folgen, also dann drei Stunden, das waren irgendwie dreieinhalb Stunden, komplett weggebinged. Cool. Genau, weil ich es so interessant fand.
Okay. Nee, ich habe das Thumbnail gesehen, aber ich war noch nicht jetzt so, dass wir gesagt haben, gucken wir uns mal an. Aber
ich finde halt auch so, der Arnold Schwarzenegger, der ist halt auch irgendwie so ein Typ, weißt du? Der ist halt so eine, der ist so, weißt du, irgendwie, ich schaue den schon gern. Der hat, irgendwas hat der. Und ich finde ja auch, der hat ja zwischenrein dann eben, als jetzt zum Beispiel der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist und so, macht er ja so, weißt du, der bezieht ja Stellung. Und das finde ich an dem irgendwie so sympathisch. Das ist so, ja, ich fand's wirklich gut, kann ich dir empfehlen. Ja, ansonsten, okay, was habe ich noch so getrieben? Ich habe, ich glaube, vor 2 Monaten erzählt, ja, dass ich dieses neue Teufel-Soundsystem, also das kleinste, was es gibt, hier für mein Dach gekauft habe. Das habe ich jetzt endlich mal verkabelt. Dann waren wir 14 Tage in Frankreich im Urlaub und waren tatsächlich ein ganz klein wenig Retro-Shoppen, beziehungsweise ich habe nichts gekauft, am Ende hat nur meine Frau was gefunden. Ja, das war sehr lustig. Wir waren dann in so einer Seitengasse und da war ein Laden halt. Der nannte sich auch einfach nur Boutique. Und dann war da vorne, hatte er Videospiele von Master System und Game Boy bis PlayStation 5, quasi alles. Und alles nur gebraucht. Und im hinteren Bereich gab es dann sogar noch Flipper und Schallplattenspieler und Schallplatten und Laserdiscs und alles Mögliche halt. Und da gab es ein altes DDR-Telefon. Da musste ich lachen. So ein Wählscheibentelefon, weißt du? Und ich habe es sofort erkannt und wusste, das war so ein Telefon, wie wir damals zu Hause auch hatten.
Wahnsinn.
Und ja, das war ziemlich cool. Und dann waren wir noch in einem Restaurant, was, das nannte sich auch irgendwie Retro 80, wo du, also der, wie heißt das, was man auf dem Tisch als unterm Teller noch hat, also wie so ein, quasi ein Tischtuch, aber eben kein Tischtuch, sondern so ein Platzteller. Und der war als
Platzdeckchen.
Platzdeckchen, genau. Und das war eine alte Schallplatte.
Oh.
Und dann gab's halt lauter so Zeug, also ich habe auch Fotos gemacht, so dann stand da im Regal ein Gameboy und irgendwelche Schlumpffiguren und lauter so Überraschungseifiguren und Monchichis und also
ey, alles. Wie heißen die blauen Pokémon?
Genau.
Schlümpfe!
Genau. Nee, also sowas stand da halt, also alles so in so Deko halt. Und ja, das war ganz cool. Und da gab's dann, das war eine Creperie. Also dort gab's dann nur Crepe zum Essen. Und dann haben wir da schön krepiert und hatten da einen echt sensationellen Urlaub. Das war ziemlich cool.
Sehr schön.
Ansonsten war ich noch beim NES-Kommando, beim Dennis und beim Marcello im Stream. Kann man jetzt nachschauen auf YouTube auch. Wir haben PC-Engine-Spiele angespielt. Und das war... Hast du den gesehen, den Stream?
Nee. Ich habe mal angefangen. Ich habe aber jetzt die letzten Tage, der ist jetzt erst ein paar Tage raus. Ich habe keine Zeit gefunden, den mal tatsächlich weiter zu gucken.
Ah, okay.
Aber ich gucke mir auf jeden Fall noch an.
Das war ganz cool, weil wir einfach mal die Spiele rausgesucht haben, also zum Teil, die jetzt entweder wollte Dennis oder Marcello sie unbedingt mal sehen. Und bei manchen Sachen habe ich eben auch so gesagt, Mensch, das ist halt jetzt nicht zwingend Geheimtipp, aber es ist ein gutes Spiel, was man nicht sofort immer nennt, quasi, wenn man PC Engine meint. Das war echt ganz cool. Okay. Was ich abgefahren fand, wir haben Sapphire gespielt und ich war der Einzige, der quasi so maximal begeistert war.
Echt?
Ja, naja, wenn du Sapphire nicht erlebt hast, damals, als es erschienen ist, dann ist dir das nicht bewusst, wie krass die Grafik einfach ist, würde ich behaupten.
Ja, aber wenn man großer NES-Fan ist und... das, ich sag mal, das muss man ja dann eigentlich auch anerkennen.
Naja, dann ist PC Engine
Konsole.
Genau. Wahrscheinlich hat der Dennis nicht drauf reagiert, weil ihm direkt der Kopf geplatzt ist, wie geil das ausschaut. Im Übrigen, Grüße gehen raus, sowohl an Dennis als auch an Marcello. Das ist echt was sehr nett. Jetzt, wenn wir da entweder zocken oder so. Mei, wir reden ja auch immer mal so zwischenrein. Da ist im Übrigen eine Idee entstanden für alle Zuhörer vom Podcast. Und zwar, die Idee liegt ja eigentlich völlig auf der Hand und es ist doof, dass wir es nie umgesetzt haben. Aber der Dennis sprach mich nochmal drauf an. Und jetzt nun zum 3-Jährigen vom Podcast kann man das ja echt super machen. Und zwar werden wir, und wir fangen jetzt mit dieser Folge an, wenn die Folge erscheint ja immer am ersten Montag des neuen Monats. Mhm. Und wir werden versuchen, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher genau, welches Datum wir gesagt haben, aber ihr werdet es im Social Media ja lesen. Wir wollen, glaube ich, immer dann am zweiten Montag des Monats, ich bin mir nicht ganz sicher, wollen wir die Spiele, die wir jetzt quasi im Podcast besprechen, dann kurz anspielen in einem Livestream auf Twitch und werden das Ganze dann auch auf YouTube hochladen. Und ich glaube, also das findet ihr dann sowohl beim NES-Kommando als auch bei Retro Plays. Und ich denke, dass das eine ganz coole Geschichte wird. Ich freue mich da sehr drauf.
Ja.
Und wenn ich das so mitbekommen habe, du wirst ja auch immer mal am Start sein. Marcello hat auch gemeint, er wird immer mal dabei sein, nicht jedes Mal. Also ich denke mal so, das Kernteam wird sein, der Dennis und ich. Und du, wenn du Zeit findest, und der Marcello, wenn Zeit findet.
Ja.
Und ich freue mich mega drauf.
Ich auch.
Ansonsten noch ein Hinweis. Ich habe ein kleines Interview geführt mit dem SNES-Cast. Der SNES-Cast ist ein, wie der Name schon sagt, ein Podcast über Super Nintendo, der einmal wöchentlich immer freitags erscheint. Und soweit ich das mitbekommen habe, sprechen sie 3 Wochen lang immer über verschiedene Spiele, also immer über ein Spiel. Und die 4. Episode ist dann immer eher eine, sag jetzt mal, eher eine Plaudergeschichte, wo es um andere Themen geht. Und eine hatten sie eben, wo man Retro-Videospiele kaufen kann. Und da wurde auch damals Retro-Plays mitgenannt. Und dann habe ich so gemeint, also nachdem Retro-Plays quasi so ganz kurz nur vorkam in der Folge, habe ich eben den Podcast-Betreiber kurz angeschrieben. Ich meine, er heißt Florian. Habe ich kurz angeschrieben, habe gemeint, hey, wenn du Bock drauf hast, kann ich dir zu Retro-Plays noch ein bisschen mehr erzählen. Und genau das habe ich gemacht. Und die Folge sollte jetzt, wenn der Podcast live ist, auch schon erschienen sein. Hört da doch gerne mal rein. snescast.de. Ja, ansonsten, wir haben noch ein paar Retro-News, oder?
Ja.
Ja.
Du hattest noch 2, glaube ich.
Also das eine, was ich extrem geil fand, weil wir, glaube ich, vor wenigen Folgen ja erst über Street Fighter 2 debattiert haben. Und dann kam das ja auf, dass es Shenlong angeblich in Street Fighter 2 gibt. Und jetzt habe ich vor wenigen Tagen ein YouTube-Video gesehen. Es gibt Shenlong in Street Fighter 6. Und was ist denn das bitte für ein geiler Fanservice?
Nachdem es den überhaupt gar nicht gab und immer nur so ein Phantom damals. Mhm. Ne? Oh, wenn man das und jenes macht, dann kommt Shenlong am Ende.
Na genau. Ja. Alles es gab nichts. Also so ganz, ja, irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das war. Du musstest jeden Kampf 3-mal hintereinander ohne Lebensverlust.
Also total, ja, total bescheuert.
Genau, genau. Und genau, so hieß es ja damals und das hat ja alles nicht gestimmt und war ja alles ein April-Scherz. Aber jetzt eben in diesem YouTube-Video, du läufst ja irgendwie auf so einer Oberwelt, sage ich mal, rum, wohl bei Street Fighter 6. Ich habe es selber nie gespielt und kannst da in diesem Karrieremodus dann eben verschiedene Gegner herausfordern. Und da ist das eine Mal eben Shenlong. Und das finde ich echt abgefahren.
Geil.
Ja, und wir hatten es schon mal thematisiert. Yuzo Koshiro macht ja mit seinem Ancient-Team ein neues Shoot'em-up, ein Horizontalshooter fürs Mega Drive. Das gute Stück hat jetzt einen Namen und heißt Earthion. Es gibt ein Video auf Twitter, habe ich es gefunden, und vom Retro Gamer Boy gibt es ein YouTube-Video auch noch dazu über Earthion. Leider erscheint es erst 2024, aber Gott, sieht das geil aus.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf.
Also, das wird sofort bestellt. Und wenn es eine Limited Edition gibt, muss auch die irgendwie her. Das ist, ja, unglaublich. Richtig genial. Irgendeiner hat auf Twitter so drunter geschrieben, dass er das so geil finden würde, wenn quasi SNK und Sega und Nintendo quasi eigene kleine Abteilungen hätten, wo sie einfach Reprints von ihren Originalspielen wieder anbieten würden. Und da habe ich so gedacht, das wäre eigentlich wirklich geil, gell? Wenn es die Produktionsstraße, da ist halt das Problem, die wird es halt alle nicht mehr geben. Dass man halt sagt, hey, man macht einfach Reissues von manchen Sachen einfach. Naja.
Ja, aber die Kleinen kriegen es ja auch hin. Weißt du, denke ich manchmal so.
Ja, und ich denke manchmal, der Markt ist halt auch nicht so klein, als wie sie meinen. Hm. Weißt du? Das ist schon.
Und das kann man ja auch outsourcen, weißt du? Kannst du sagen, man, hey, dann mach das halt. Ja. Bei denen, die es so gut machen, dann mach das halt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, warum sie es nicht tun.
Ja. Naja, dann würde ich mal sagen, Wir steigen ein, Videogames, oder?
Jawohl, ja.
Wie immer als PDF von kultmax.com. Schaut gern dort vorbei. Gerne eine kleine Spende dalassen. Mega-Seite, wenn es um Archivierung von PDFs geht. Wobei ich, also das ist für die deutschen Magazine super, aber ich habe festgestellt, jetzt archive.org ist halt unglaublich auch, was es da alles an Magazinscans gibt. Hab mir jetzt die US Game Pro als Fullset runtergeladen, hab mir die japanischen PC Engine Hefte als PDF mal runtergeladen. Also A, finde ich es Wahnsinn, was ein Aufwand da manche Nutzer betreiben, dass sie die Hefte alles scannen und dass es das Zeug dann halt alles online gibt. Es ist schon echt grandios, wirklich geil. Über den roten Stöckelschuh, über das rote Stöckelschuhbild im Editorial haben wir uns schon ausgelassen das letzte Mal. Cringe.
Das oh Gott, ich halte die Temperatur auf dem Siedepunkt. Schlimm.
Naja. Puh. Wir steigen gleich richtig ein. Ich würde mal sagen, die Mega Drive News mit Landstalker. Wir überspringen es, weil wir werden das spielen, wenn es erscheint. Wolfgang hat schon angeboten, er wird es durchspielen.
Bestimmt. Isometrische Hüpfspiele, super Sache. Stehe ich total drauf. Mhm.
Aber auf Seite 12 wird der Capcom Fighter Power Stick nochmal gezeigt in grauem Design, also nicht so schwarz, wie er ursprünglich war. Und irgendwie auch so mit dem Hinweis, dass der wohl in Europa erscheinen soll. Mhm. Ich bin, vielleicht weiß es einer unserer Hörer genauer. Ich meine, der hellgraue war am Ende für Mega Drive und der schwarze war für Super Famicom oder Super Nintendo. Ich weiß, dass wohl zumindest der fürs SNES, der kam in den USA. Aber ob der in Europa jemals rauskam, ich kann mich nicht entsinnen. Ich weiß nicht, ob es dir irgendwie was sagt.
Keine Ahnung. Nee. Ich war damals auch mit diesem... Ich war mit meinem Arcade Power Stick für das Mega Drive mit meinem japanischen total zufrieden und hatte nie irgendwie Ambitionen auf irgendwelche anderen. Von daher muss ich passen. Keine Ahnung.
Dann sind wir, ich glaube, wir überspringen gleich die nächsten. Außer du hast irgendwas Tolles gefunden, aber ich würde die nächsten 10 Seiten fast überspringen und würde gleich bei den Mega CD News einsteigen. Es steht wohl der Mega CD Start in Deutschland beziehungsweise Europa an. Wobei, das kam in England, glaube ich, sogar noch ein Ticken früher, gell?
Ich glaube, in England gab es es zuallererst, da gab es ja auch noch die Mega CD 1 Version. Das Mega CD 1 zum Drunterschnallen, das gab es, glaube ich, nur in UK damals.
Du hast ganz ja kurz. Völlig recht.
Und im Rest, also zumindest in Deutschland, wurde ja nie das Original Mega CD 1 quasi veröffentlicht, sondern erst das Mega CD 2.
Ja, dann greifen die hier wahrscheinlich sowieso. Viel, weil das Mega CD 2 kam doch weit später.
Nee, nicht weit.
Nicht? Okay.
Nee.
Ach nee, stimmt, hier steht, so nee, mit den neuen Maschinen Mega CD 2 und Mega Drive 2 hielten die Hamburger vorerst noch hinter dem Berg. Ja gut, auf alle Fälle, sie waren eingeladen auf Lanzarote und hatten da halt ein Presseevent, das war ja zu der Zeit noch so, dass so extrem toll ausstaffierte Presseevents stattfanden. Und man durfte sich Wolfchild für Mega CD anschauen. Jaguar XJ220 konnte man sich anschauen. Ja, netter kleiner Bericht, den wir damals wahrscheinlich aufgesogen haben. Aber ich meine, das Jaguar XJ220 habe ich ja gespielt. Das ist jetzt auch nicht so die Spielspaßgranate.
Ja, es war gut, aber ja. Muss man alles nicht haben. Ich fand auch Wolfchild fand ich auch nicht.
Nee, das ist ja dieses ursprünglich auf Amiga Besonderes. Veröffentlichte, gell?
Ja, und das Jaguar gab es, glaube ich, auch für den Amiga.
Ah, okay.
Aber.
Ja gut, ist ja hier Core Design, gell?
Ja,
die haben ja viel auf dem Computer auch noch gemacht, ja.
Die haben wir dann erst später, da kommen wir aber noch dazu, wenn es dann rauskommt, dieses ultra geniale Thunderhawk gemacht.
Stimmt. Das war wirklich grandios, richtig. Naja, dann kommen wir jetzt mal eher zu exklusiven Titeln. Also richtig exklusiv, nicht nur preislich und auch auf welcher Konsole sie erschienen sind. In den Neo Geo News wird Sengoku 2 und Three Count Bout vorgestellt. Wobei ich etwas verwirrt bin. Ich bilde mir ein, wir haben Three Count Bout im Juni schon mal kurz besprochen. Das ist das, wo ich dir damals schon gesagt habe, hätten wir es damals gespielt und gesehen. Wir wären begeistert gewesen, wie wahnsinnig viel Sprachausgabe das Spiel hat.
Ja, ich glaube, da haben wir wirklich schon drüber gequatscht. Genauso über das Sengoku 2, glaube ich, auch.
Echt? Also Sengoku 2 habe ich diesmal gespielt und das ist halt
ich
so.
Ich habe letztes Mal gespielt.
Bitte?
Bin ich jetzt gespannt. Ich habe es letztes Mal gespielt.
Ah.
Ja, wie fandest du es?
Mei, es ist halt so ein tolles von links nach rechts und also ein Brawler. Aber was mir gefehlt hat dafür, dass du, also, und du weißt, ich bin alles andere als irgendwie blutgeil bei Videospielen. Aber wenn du da mit einem Katana irgendwie durch die Gegner dich durchschnetzelst und du zerteilst die, dann hätte ich schon irgendwie gerne Blut gehabt. Wobei ich mich gerade frage, ob meine Einstellungen vielleicht auf europäisch oder US waren und dass nur in der Japan-Version da Blut ist. Das weiß ich aber nicht. Das fällt mir gerade jetzt, wo ich drüber rede, auf.
Also das wäre mir jetzt, also ich muss ganz ehrlich sein, ich habe da jetzt tatsächlich nicht so drauf geachtet. Ich fand eigentlich das Spiel ganz witzig. Halt diese Zeitreise Option fand ich lustig und halt dieses Zerschnetzeln, aber mir hat jetzt eigentlich nichts gefehlt, aber ich kann jetzt auch nicht mehr 100% sagen, ob da jetzt Blut war oder nicht, oder, aber für mich hat das eigentlich, war das eigentlich eine runde Sache.
Ja, fand ich eigentlich ganz witzig. Ja, ich war jetzt irgendwie nicht, ja,
so, jetzt keine 400 Mark oder sowas, aber
genau das habe ich dann mir so gedacht, wenn du dafür irgendwie 400 Mark ausgegeben hast, weiß ich nicht, ob du so super happy damit bist, aber mei, war ja immer irgendwie so mit Importen, dass sie halt insane viel Geld gekostet haben. Aber gut, Neo Geo war dann immer noch mal eine andere Hausnummer.
Ja, nee, aber ja. Nett.
Ja, tatsächlich nett. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein absolutes Empfehlen. Ich finde es eher durchschnittlich tatsächlich. Aber gut, ist halt, ja, Wahrnehmungssache. Was ich ganz nett fand auch auf PC Engine, das Dungeon Explorer 2,
ja,
ist halt sehr ähnlich wie Dungeon Explorer 1, außer dass es eben, das hat halt noch viel mehr so Rollenspielelemente und hat wahnsinnig viel Intro-Sequenz und so, weil es eben auf CD-ROM erschienen ist.
Genau. Also ich habe auch mal reingespielt. Es ist halt, ja, es ist mehr oder weniger Gauntlet mit diesen Monstergeneratoren und so weiter. Aber es spielt sich wirklich sehr, 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 sehr angenehm. Also ich bin gleich mal ein bisschen hängen geblieben. Mal ein bisschen reingespielt.
Ja, vor allen Dingen, weil ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe es nicht hinbekommen, das Intro abzubrechen. Ich wollte ja eigentlich nur mal kurz das Spiel mir anschauen und blieb dann erstmal 10 Minuten am Intro hängen. Gut, gefühlt 10 Minuten, wahrscheinlich waren es nur 5.
Ja, ja, gefühlt. Aber, ja. Gefühlt waren es, glaube ich. Also es war tatsächlich, am Anfang irgendwas konnte man nicht abbrechen, aber es ging dann. Wenn man einmal drin war und du kannst ja glücklicherweise auch direkt safen oder Passwort, je nachdem, wie du willst. Ich habe es natürlich so gespeichert, von daher musste man das dann nicht ein zweites Mal machen. Kann auch sein, dass ich es irgendwann mal schon eingemacht hatte.
Aber es hatte so ein bisschen auch so Üs-Vibes. Also klar, du läufst halt durch die Gegend und kannst in 8 Richtungen schießen mit deinem Speer oder was das ist, was es natürlich einfacher macht. Aber ja, ich fand es auch ganz cool. Lustigerweise, ich hatte das nie so auf dem Schirm und ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich, stell dir vor, mit 5 Leuten, weil das unterstützt ja einen 5-Spieler-Adapter.
Ja, total witzig.
Und ich glaube, da ist es dann wirklich cool. So alleine war so, ja, war ganz nett, aber mit richtig vielen Leuten, eben wie Gauntlet, ist es bestimmt total geil. Könnte man irgendwann mal zumindest zu dritt mal bei mir hier daheim irgendwann spielen.
Mal eine Session einlegen, ja. Nee, aber auf jeden Fall spaßiges Game. Fand ich jetzt sehr lustig.
Was niemand spielen muss, weil es wirklich der letzte...
Hab ich auch nicht gemacht.
Hast du nicht? Ich hab's gespielt. Und es ist der letzte Dreck. Das Darkwing Duck. Das ist unglaublich, was das für ein Schrott ist. Und ich bild mir ein... Hier steht Datenträger Japan Card. Ich bild mir aber ein, das gab es nur für TG16, also TurboGrafx.
Ich dachte auch, das wäre
ein US-Exklusiv. Ja, das war ein US-Exklusiv. Ja, das Innovativste ist noch das, was sie unten zeigen mit dieser Levelanwahl. Du gehst quasi mit der Lupe über diese Charaktere drüber und das ist dann jedes Mal der Level, den du spielen kannst. Aber das ist so, ja, also das war ganz furchtbar. Halt 2D-Plattformer, der einfach nicht gut funktioniert. Ich habe, ja... War eine echte Qual.
Ja.
Ja, und schon sind wir in den Nintendo News. Und da würde ich sagen, besprechen wir auch nicht viel, weil die ganzen Sachen halt später alle nochmal getestet werden. Ich freue mich schon besonders sehr auf, hier heißt es noch Super R-Type 3, also R-Type 3 Third Lightning. Auf das freue ich mich schon sehr, wenn das dann kommt, weil ja, großartiges Spiel. Was mir dann wieder auffiel, es wird auf Seite 31 dieser Importadapter, der vorgestellt wird.
Der Honeybee.
Ja. Und jetzt fällt mir wieder auf, denn ich habe ja damals meinen AD29, also diesen ersten Universaladapter, habe ich ja getauscht gegen genau diesen Honeybee-Adapter. Oder den AD29 verkauft und dann den Honeybee gekauft.
Ja.
Und dann steht, es laufen auch Importtitel mit SFX-Chip, wie zum Beispiel Star Fox,
problemlos. Bullshit.
Ich meine, das lief nämlich damit nicht, gell?
Nee, kann's ja auch gar nicht. Also ich finde, hier steht ja, beide Importadapter sind komplett durchgeschliffen. Wenn du dir allerdings den Screenshot anguckst und der Honeybee, ich habe einen davon, der ist halt genauso. Da siehst du, dass er halt nicht komplett durchgeschliffen ist, weil nämlich das Modul, was du hinten ranhängst, ja nur kürzer
weniger
ist.
Pins hat. Genau, also, da fehlen links und rechts diese kurzen Pins noch, die da rausragen. Richtig. Und ich weiß eben noch, das war dann das große Ärgernis, ich bekam dann irgendwann einen Star Fox und das funktionierte dann wieder nicht mit dem Adapter. Da habe ich mich dann geärgert, weil irgendwann dann Jahre später hatte ich dann wieder ein AD29 und das lief dann wieder. Erinnerst du dich eigentlich noch an diesen Bestellwahnsinn damals? Weil das Star Fox haben wir, glaube ich, gemeinsam bestellt, irgendwie mit anderen Spielen. Und dann kam das ewig nicht und ich hatte extra die US bestellt und dann kam auch nicht die US und dann lieferten sie die Deutsche. Und dann wollte ich die Deutsche ja natürlich nicht haben. Ah, das war alles ein Riesen-Heckmeck.
Oh, wie war, bei wem hatten wir denn das bestellt?
Ich befürchte fast auch bei Order in Time, könnte ich mir vorstellen.
Was jetzt, wo du es sagst, klingelt da was. Da stimmt, da war irgendwas schief.
Naja, dann auf Seite 31 noch wird Felix the Cat vorgestellt. Und das ist auch so ein, hatte ich nie so großartig auf dem Schirm. Das ist aber ein cooles Jump'n'Run. Weiß jetzt nicht, wann das getestet wird. Aber das fand ich gut, als ich es mal, ein Freund von mir hatte mich nämlich gefragt, ob ich das in Japan für ihn besorgen kann. Und dann habe ich erst mal kurz reingeschaut, wie das ist. Und das ist ein echt cooles Spiel. Fand ich sehr, sehr gut. Aber dazu kommen wir, wenn es getestet wird. Und dann sind wir schon im Testteil, oder?
Genau. Und es geht direkt los mit den Blues Brothers.
Und ich bin sehr gespannt, was du da dazu zu sagen hast.
Ich habe, glaube ich, sehr schnell wieder ausgemacht, weil ich so überhaupt gar nichts damit anfangen konnte.
Und das Krasse ist irgendwie, es ist auch, also gleich im ersten Level gibt's rein designmäßig, also das ist so selten dämlich, es gibt gleich am Anfang so schwingende Plattformen. Und wenn du eine dieser Plattformen nicht triffst, dann fällst du nach unten auf Spitzen. Diese Spitzen ziehen
und
dir...
Und kommst nicht wieder weg.
Du kommst nicht wieder weg. Genau das.
Genau.
Das kommt keine Stelle, wo du wieder hochkommen könntest. Also außer du rennst ewig weit zurück. Das ist so... Ja, also ich habe es angespielt und habe gedacht, das kann doch alles nicht euer Ernst sein. Dann auch gleich zum Start, du wählst irgendwie per Select-Taste, welchen Charakter du spielen willst.
Wie bescheuert.
Statt das mal also einfach
das
mit
war
links...
auch so ein Ding. Also, ich habe es eingeschaltet und dachte so, ach nee, Leute, wirklich. Nee.
Ich kann mir dieses Designer-Meeting so schön vorstellen. Also normalerweise wählt man Charaktere ja mit Links- und Rechts-Button aus. Wir machen das mal komplett anders. Das holt den Nutzer richtig ab. Ah Gott, weil ich habe das Spiel das erste Mal gestartet und hatte, obwohl nur ein Joypad angeschlossen war, hatte ich zwei Charaktere zum Spielen.
Ah.
Weil ich ausgewählt hatte quasi, dass beide zum Spielen sind. Genau. Dann wieder zurück, nachgeschaut. Ja. Also, lass uns einfach Mantel des Schweigens über dieses Spiel. Niemand muss The Blues Brothers gespielt haben auf Super Nintendo. Selbst als, und ich bin ja wirklich ausgewiesener Fan des ersten Teils vom Film. Aber das Spiel kann schlicht nix. Ist nicht gut. Das Coolste daran sind die Schallplatten, die man wirft.
Ja. Aber, wie gesagt, nischt.
Ja. Im Gegensatz dazu, Kongo Scapper für Super Nintendo. Das war geil.
Das war irgendwie lustig.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Spiel ist, was ich jetzt irgendwie durchspielen wollen würde und mich ständig ransetze, damit ich es irgendwann mal durchspiele. Aber das hat Laune gemacht. Das hat mir Spaß gemacht.
Also, es hat auf jeden Fall Laune gemacht. Ich fand jetzt, die schreiben ja hier auch, die Musik wäre besonders toll gewesen. Das kann ich jetzt so nicht nachvollziehen. Es war halt nett, aber... es ist super schön bunt. Ich fand es dann lustig. Ich glaube, dieses Äffchen, wenn man dann getroffen wird, verwandelt man sich ja vom Jungen zum Affen, wie das halt so ist. Der hatte dann, glaube ich, auch so einen roten Popo. War irgendwie lustig.
Ja, also das ist ja irgendwie so ein Spin-off von Joe and Mac, gell? Aber ich finde es besser als Joe and Mac.
Das ließ sich gut spielen.
Ja. Fand ich auch. Also ist so ein Titel, habe ich noch nie vorher gespielt. Und hat mir Spaß gemacht. Schöner Plattformer. Fand ich schon wirklich cool.
Geht mir genauso.
Ja.
Also war wirklich eine angenehme Spielerfahrung.
Ja.
Nichts, also ich muss jetzt sagen, nichts Außergewöhnliches, aber lustig auf jeden Fall. Und nicht so frustig.
Und ich bin jetzt mal so gespannt, was du zum Test von MechWarrior zu sagen hast. Weil ich bin ich habe mich voll drauf gefreut. Weil ich so gedacht habe, ach komm, Battle-Mech durch die Gegend stapfen, macht bestimmt Laune. Und habe dann aber wieder gemerkt, ich bin für so Spiele, in die man sich erst großartig einarbeiten muss. Also so schon, bevor man überhaupt das erste Mal auf ein Kampffeld kommt, dafür bin ich einfach nicht gemacht. Ich habe Also ich war irgendwann auf einem Kampffeld, da wurde ich binnen von einer Minute komplett zerlegt und dann habe ich keinen Bock mehr gehabt.
Es ist total witzig, ich muss so lachen, weil mir ging es genau so. Ich habe eingeschaltet und dachte so, also ich habe den Test gesehen und dachte so, ey geil, MechWarrior, das haben wir damals beim Willi, der Willi hatte sich das damals, glaube ich, gekauft und hat das lang gespielt. Und da habe ich das gesehen und fand es aus der Erinnerung, oh, das war voll cool und das sah mega aus und super eingeschaltet. Oh, irgendwelche Menüs klicken und das auswählen und das, uch. Okay, jetzt bin ich drin. Jetzt drehe ich mich links, da schießt jemand auf mich. Wie kann ich schießen? Bum, bum.
Kaputt. Tot. Genau. Genau so war es bei mir.
Und dann dachte ich so, oh, nö.
Und ich habe dann irgendwie auch in diesem, es gibt ja diesen Store, wo du halt Sachen irgendwie für die Ausrüstung kaufen kannst.
Aha, aha.
Ich schieb's jetzt, ich bin ja eigentlich nicht doof, aber ich habe das alles nicht so richtig gerafft. Wann ist das jetzt ausgerüstet und wann nicht und so weiter und was macht da was und ich war auch irgendwie nicht so richtig motiviert, weil tatsächlich meine Erwartungshaltung war, ich schalte an und es gibt irgendwie gleich erstmal so arcademäßig einen Einstieg und es geht los. Aber nee, es ist...
Ich muss halt dazu sagen, ich habe vor, keine Ahnung, anderthalb Jahren oder sowas oder zwei Jahren habe ich mir das Battle Corps für das Mega-CD gegönnt und habe das tatsächlich auch mal eine Weile gespielt. Und da war das deutlich einfacher, irgendwie reinzukommen und rumzuballern und irgendwie ein bisschen Spaß zu haben. Und deswegen hat mich das hier irgendwie total abgestoßen, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber so dieses, oh, ich kann nicht einsteigen und einfach mal losspielen, das war ja halt nicht da. Also wie gesagt, grafisch sah es gut aus, aber man muss sich damit tatsächlich auseinandersetzen. Und ich habe es damals nicht gemacht und hatte jetzt tatsächlich auch keine wirkliche Lust dazu, muss ich ehrlich sagen.
Aber da merkst du erstmal, wie verwöhnt man 30 Jahre später ist, also eigentlich schon 15 Jahre später, wenn alles viel besser beschrieben ist, was wie wo funktioniert. Und so weiter. Also ich war tatsächlich ein bisschen lost. Jetzt bin ich auch überhaupt nicht in diesem Universum da irgendwie Warhammer. Das gehört ja auch zu Warhammer, glaube ich, gell? So das MechWarrior-Zeug. Ich weiß es nicht genau. Es kann auch sein, dass ich ganz großen Mist erzähle.
Keine Ahnung.
Aber ich bin ja halt in diesem MechWarrior nicht so firm, weißt du? Was geht da alles? Und ja, also mich hat es nicht so abgeholt. Wahrscheinlich ist es super toll, wenn man ein Modul zu Hause hat und das ist MechWarrior und man will unbedingt was spielen und
also sich rein. Ich weiß, damals der Willi war total drin in dem Ding. Der hat das gezockt wie verrückt. Huh. Ja, aber so ist es halt. Ja.
Dann Royal Rumble. Ich glaube, da steht noch normal WWF Royal Rumble davor.
Irgend sowas, ja.
Ich gestehe, es ist, glaube ich, in der gesamten Ausgabe. Nee, stimmt nicht, aber ich habe es mir nicht angeschaut. Ist halt, mit Three Count Bout hatte ich genug Wrestling für diese Ausgabe.
Ja. Mein Problem ist, ich habe diese Wrestling-Spiele damals, wir haben ja damals Wrestling angeguckt. Ich weiß nicht, ob du es mit angeguckt hast, aber ich habe es auf jeden Fall ganz viel geguckt.
Eingeölte Männerkörper ist weniger mein Ding.
Aber es war immer lustig und WrestleMania und sowas haben wir damals angeguckt. Ich fand es schon lustig, aber ich bin damals auch schon einfach nicht weitergekommen mit der Steuerung. Das war mir irgendwie nie was und von daher habe ich das jetzt, muss ich ehrlich sein, auch nicht gespielt. Ich habe damals die Dinger gespielt. Es war mal witzig, aber nichts, wo ich jetzt wirklich wieder zurückgehen würde.
Ich habe eine Frage an dich. Nachdem hier im Test der Jan Barisch schreibt, das Spiel ist sauber programmiert und wird auch beim Rudel-Wrestling nicht langsamer. Was zur Hölle ist Rudel-Wrestling? Also außer, dass es ein Zungenbrecher ist.
Du siehst ja da oben, das ist so Tag-Team.
Okay, das ist quasi ausgezeichnet, dass das Super Nintendo bei 4 dargestellten Sprites nicht in die Knie geht.
Naja, oder 6. Das war ja dann immer, die Royal Rumble war ja da, bis zu 5 Leute können da gleichzeitig im Ring stehen.
Okay. Naja, nicht mein Ding. Gehen wir weiter. Dead Dance. Das heißt Tuff Enough in US. Und ist...
Nee, in Deutschland.
Ich meine, ich habe gestern die US-Version.
Da steht's Dead Dance wird in Deutschland als Tuff Enough erscheinen.
Ja, was ja nicht ausschließt, dass die US nicht auch Tuff Enough heißt.
Das kann auch sein, aber auf Deutsch oder in Deutschland heißt es auf jeden Fall Tuff Enough und nicht Dead Dance.
Ich höre einen Pali sprechen.
Ja, weiß ich.
Also auf alle Fälle das Dead Dance ist ein Street Fighter-Clone, würde ich mal sagen. Mhm. Hat sich ganz angenehm irgendwie gespielt, aber ich habe auch nur kurz reingeschaut. Ich halte halt von diesen ganzen Versus Beat'em-Ups, die nicht Street Fighter 2 sind, habe ich halt irgendwie immer so meine Probleme mit. Das, ja, es war halt irgendwie ganz nett.
Also es hat sich nett gespielt. Ja. Es gab so ein paar Sachen, wo du halt auch so Street Fighter-ähnliche Special Moves hattest. Mhm. Von daher hat es eigentlich ja ein bisschen Spaß sogar gemacht, wenn man das so gespielt hat. Aber es ist halt, wie du sagst, jetzt nichts Besonderes oder irgendwie super geil. Es hatte, glaube ich, dieses Line-Scrolling. Mhm. Ja, sieht nett aus. Wenn man mal kein Street Fighter spielen will, spielt man halt das mal kurz. Aber
wie sie so schön schreiben, natürlich gibt's für Dead Dance keine Kreativitätsmedaille, trotzdem ordentlich.
Ja.
Es ist einer der besseren Street Fighter-Klone.
Also ich fand's aus, hat sich super gesteuert. Also man konnte es wirklich gut spielen.
Mhm. Die in der Mega Fun kommt sogar noch ein bisschen besser weg. Da kriegt's nicht nur eine 68, sondern tatsächlich sogar eine 79. Also die fanden das dann sogar noch mal ein ganzes Stück besser. Dann kommt jetzt wieder ein Spiel, das wäre einfach nicht sinnvoll gewesen, es anzuspielen. Das Uncharted Waters, was ein
geht mir genauso.
Strategiespiel, Rollenspiel ist. Mhm. Hätte ich es mal angespielt, könnte ich es jetzt sagen. Aber irgendwie war mir so völlig klar, dem Titel tue ich nicht Genüge, wenn ich irgendwie den 5 Minuten mir anschaue. Und ich fand es auch irgendwie, wenn ich mir das so anschaue von der Grafik her, das sieht halt nicht aus wie ein Super Nintendo-Spiel, auf was ich großartig Bock habe.
Ja, das sind halt diese Koei-Spiele, die, ja, die sollen, ich habe sie damals nicht gespielt, muss ich ehrlich sein, und sie haben mich grafisch halt auch nie wirklich angemacht und von daher.
Es ist eine Handelssimulation mit Adventure- und Strategieelementen.
Ja. Klingt auf jeden Fall nach einem Spiel, wo man in 5 Minuten mal reinspielen kann, genau. Und weiß, um was es geht.
Und es klingt auf alle Fälle nach einem Titel, der wahrscheinlich heutzutage, wenn du den Complete in Box kaufst, ziemlich sicher teuer ist.
Ja,
würde mich wundern, stimmt. Wenn nicht. Naja, dann das, ist dir das mal aufgefallen auf Seite 46, 47, dieser Alien-Comic, der ist auch irgendwie abgefahren.
Er ist mir aufgefallen.
Ja, aber. Also ich finde es halt so krass, weil der ist qualitativ irgendwie total geil.
Tja. Aber das ist doch eine Werbung, oder?
Ja, das ist eine Werbung für, ich denke mal, für Alien auf Gameboy, was auch immer da alles kam.
Nee, für ein, sind auf der Seite 47 ist unten der Comic, wird daher in Deutschland nicht erscheinen und nur für Freaks erreichbar sein und dann eine ISBN-Nummer.
Aha. Okay, damit du mit der ISBN-Nummer damals in den Buchhandel deines Vertrauens gehen konntest.
Genau.
Um das zu bestellen. Abgefahren. So sind sie es umgangen, dass er indiziert wird.
Ja.
Der wurde quasi gar nicht irgendwie erschien gar nicht erst. Jetzt sind wir schon gleich bei der Seite 83. Heute geht's aber hier.
Nee, wir sind noch auf der Seite 52.
Ups, okay.
Ich hatte da noch was. Genau. Der Seite 52 ist nämlich ein Mega Drive für alle heißt das. Und da hat jemand eine Skizze gemacht, wie man seinen Mega Drive umbauen kann.
Ah, für Importe.
Nämlich der Raphael aus Bochum haben wir zum Thema Umbau eine ausführliche Anleitung erhalten, aus der ich der Einfachheit halber zitiere, bla bla bla. Und das ist die Anleitung, aufgrund derer ich mein original japanisches Mega Drive aufgemacht habe, Lötkolben geschnappt habe, mir irgendwo 2 Kippschalter gekauft habe und dann angefangen habe, bei Mutti in der Küche rumzulöten.
Verrückt.
Ohne Alkohol natürlich. Und tatsächlich das dann auch hinbekommen habe, wobei bei mir war das irgendwie noch ein bisschen, ich musste noch ein paar andere Leiterbahnen kappen. Aber unterm Strich hat es dann hingehauen und ich hatte dann ein 50, 60 Hertz Japan-US umschaltbares Mega Drive, was super war.
Darf ich noch mal kurz auf den Nebensatz von dir ohne Alkohol eingehen?
Mhm.
Wie ist das gemeint, ohne Alkohol? Ich meine, du warst 16.
Ich habe gelötet bei Mutti in der Küche. Das könnte man auch anders interpretieren.
Ja, und du warst 16 insofern.
Ja, und?
Ja, da hättest du ja mal ordentlich löten können. Da geht das Zittrige beim Löten weg.
Du sprichst aus Erfahrung.
Nee, ich kann ja, ich bin ein furchtbar schlechter Löter. Also, wenn wir jetzt tatsächlich um das mit Zinn und bla gehen.
Ja.
Und eigentlich ist das voll schade, weil mein Vater ist ja TV-Techniker und kann löten wie ein junger Gott.
Tja.
Also ich bin da überhaupt nicht. Und ich weiß ja, du hast ja sogar deinen Dreamcast damals mit kleine Beinchen anheben und so weiter umgelötet.
Ja. Das Schlimmste war aber immer noch der Saturn. Da habe ich ja, das ist ja auch einer kaputt gegangen, da habe ich einen irgendein Lötpad abgerissen aus Versehen. Aber der Saturn war wirklich das Beschissenste, glaube ich.
Okay.
Weil es waren so viele Lötstellen. Und die späteren habe ich ja gar nicht mehr gemacht. Du hast ja PlayStation noch gemacht. Das habe ich ja gar nicht gemacht. Das gab es dann bei mir schon
Richtig,
umgebaut.
PlayStation 1, die habe ich selber umlöten können.
Die hast du
Ja,
umgebaut,
weil
ne?
das war dieser Chip und du hattest, glaube ich, 4 oder 5 Lötpunkte und davon war, glaube ich, keiner, wenn ich mich richtig entsinne, davon war keiner schlecht erreichbar. Die
Ja.
waren alle, ja, weil das weiß ich noch,
Und
damals in
hier,
der WG,
ja.
da jeder kannte, also als ich in der WG eben da oft in der Kesselbergstraße oft da war, jeder kannte
Ja.
irgendeinen, der einen kannte, der eine PlayStation 1 hatte, der unbedingt Kopien spielen wollte. Und dann hatte ich irgendwie beim, wie hieß der denn, Alternate oder so. Nee, nicht Alternate, das ist ja der große PC-Händler heutzutage. Aber es gab
Ja.
irgendeinen, der hatte dann immer Umbauchip mit RGB-Kabel. Und wenn du 10 Stück bestellt hast, gab es, glaube ich, das 11. gratis. Und dann habe ich immer gleich 10 Chips bestellt und 11 Chips und 11 Kabel. Und das war dann immer so nach einem Monat alles wieder verlötet und verbaut.
Na klar. Nee, aber das nur als kleine Anekdote. Da habe ich mein Umbau her, habe dann schön mit der Bohrmaschine 2 Löcher in das Mega Drive hinten reingebohrt. Und ein paar Jahre später, weil mir das dann auf den Senkel ging, immer hinten umzuschalten, habe ich dann vorne überm Reset-Knopf 2 formschöne Löcher
Mit dem
reingebohrt und dann dort die
Lötkolben
Schalter
reingedrückt.
angebracht.
Kennst du das?
Nee, ich
So
habe
einen Umbau
tatsächlich,
habe ich mal
ja,
gesehen. Da hat einer die Löcher nicht gebohrt, sondern hat mit
sondern
dem
einfach
Lötkolben die
mit
Löcher reingedrückt.
kann man machen. Ja, ich habe tatsächlich einen Bohrer
Und ich
genommen.
glaube, ich weiß, warum du den hinten abgebaut hast, den Schalter. Wenn du den
Ah.
Master System Adapter verwenden wolltest, dann waren
Genau.
hinten die Kippschalter
Genau
im Weg.
deswegen. Genau. Und deswegen habe ich das damals umgebaut, weil ich unbedingt mit dem Master System Adapter mit den 3D-Glases auf 60 Hertz spielen wollte.
Ah,
Du
okay.
hast recht. Das war der Grund.
Gut.
Weil ich stand dann da und konnte das nicht spielen und dachte, schade, muss ich umbauen. Genau, das war der Grund. Super.
Ich hatte dann im Laden mal einen Master System Adapter angekauft. Da hatte einer dann hinten diese komplette, wo du es quasi mit dem Mega Drive verschraubst, das gesamte Ding mit der Kreissäge weggesägt. Dann passte nämlich der Adapter auch wieder aufs Mega Drive. Da hatte das quasi genau aus dem Grund hatte der das weggesägt, weil der Kippschalter
Ja,
bei
das
ihm
ist
auch
schon
da hinten
ziemlich
war.
doof.
Naja, es gibt ja auch Leute, die knabbern ihre Japan-Module an, damit sie ins Mega Drive reingepasst haben, was es nicht alles
Ja,
gab. Aber gut,
wie
bist du mit
dumm,
mir
ne?
dabei? Wir sind auf Seite 83.
Ja, wir sind bei Seite 83.
Endlich wird der richtige Test abgeliefert, der im letzten Heft ja verkehrt war.
Halleluja, endlich.
Endlich wissen wir, wie gut Batman Revenge of the Joker fürs Mega Drive ist. Entspannte 38%. Das Spiel ist auch tatsächlich ganz schöner Schrott. Ich finde,
Oh Gott, ist das
ja, aber ich
schlimm.
bin ehrlich, also 38% finde ich schon sehr harsch. Aber, und jetzt sehe ich es ja auch gerade, also eine Grafik von 52%, ich weiß
Es
nicht.
sieht schon scheiße
Fandst
aus.
du?
Also,
Okay.
oh.
Ich fand es nicht so hässlich, aber gut.
Ich fand's nicht schön und es hat sich halt auch super beschissen gespielt.
Was man allerdings hier krass sieht, sie haben es dann auf einmal richtig raus, gute Screenshots zu machen. Weißt du, die sind richtig
Ja.
hell und ordentlich zu erkennen.
Scanlines,
Scanlines, genau.
herrlich.
Ja, damit haben sie uns ja immer. Scanlines, Warpust.
Nee, das sieht super aus, aber das Spiel ist tatsächlich ein Scheiß.
Ja.
Also,
Der nächste Test war so gut, dass derselbe Text gleich doppelt verwurstet wurde. Exakt der gleiche Shining Force Test ist so auch in der Powerplay drin, auch in der 793, auch von Michael Hengst getestet. Ich hab's gespielt, nicht diesmal, sondern schon sehr, sehr lange her, hab's allerdings nie durchgespielt, weil es ist so ein typisches Ding. Ich hab das dann irgendwie 14 Tage am Stück gespielt und immer wieder eine Stunde oder zwei und dann irgendwann kam was anderes dazwischen. Und hab dann nie wieder reingefunden. Aber
Ja.
es ist ein, also in meiner Erinnerung, es ist ein grandios gutes Spiel. Hat, klar, es kommt mit 88% davon. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Aber ich habe keine großartigen Erinnerungen mehr. Nur, dass ich eben noch weiß, wenn ich sowas wirklich 2 Wochen am Stück jeden Abend gespielt habe, dass es irgendwas können muss, was mir taugt. Und ich bin jetzt nicht der absolut große Strategiespieler. Aber das hat Laune gemacht.
Ja, geht mir genauso. Also die Erinnerung von damals war, ich glaube, ich hatte es mal ausgeliehen, habe es mal eine Weile gespielt. Was mich damals total abgeholt hat, waren halt die Kampfsequenzen, die in super schöner Grafik waren. Da muss ich jetzt sagen, die Screenshots wären dem hier nicht gerecht auf der Seite 85.
Du meinst das links oben, die gell? Sehen, dieses so halbschräge.
Das links oben, das sieht sehr, sehr bescheiden aus. Mhm. Und die sehen halt tatsächlich in echt viel, viel besser aus. Und dann halt diese großen Figuren und wie sie dann quasi ein, zwei Animationen zum Kämpfen hatten. Das war damals schon toll. An sich ist es auch, macht Spaß, ist ein schönes Strategiespiel, hin und her Geschiebe. Ich glaube, ich habe eine Stunde dran gesessen jetzt letztens und ließ sich gut spielen, ließ sich gut steuern. Was lustig war, waren halt die Sounds. Wenn der Text unten kommt, du kannst ja dann auf irgendeinen Knopf drücken, dass es schneller geht, dann und ich glaube, jeder Charakter hat halt irgendwie so eine andere Tonlage. Das war schon lustig. Ja, spielt sich hervorragend. Man kommt gut voran. Also ich habe jetzt die ersten zwei oder drei Missionen gespielt. Macht auf jeden Fall Laune.
Ich glaube, es wurde irgendwann dann nur kompliziert, weil du hattest ja dieses, wenn die Charaktere starben. Aber gut, das ist, glaube ich, auch Strategiespiel-Standard. Dass wenn während dem Kampf einer der Charaktere stirbt, kannst du halt zwar immer noch den Kampf gewinnen, aber der Charakter wird dann eben nicht mit aufgelevelt.
Der wird nicht mit aufgelevelt und bleibt auch erstmal tot. Außer du kannst den irgendwie, ich sag mal, wieder daherzaubern. Du kannst den dann defaultmäßig wieder im nächsten Dorf quasi wieder erwecken lassen.
Stimmt.
Wenn du da hingehst oder so.
Ja, also.
Ja. Also. Super Spiel. Ich habe damals die Mega Drive-Fassung, wie gesagt, ein bisschen gespielt. Ich habe zur Bundeswehrzeit dann die Shining Force CD, haben Kameraden von mir halt mehr oder weniger durchgesuchtet. Das war so krass. Die waren so, also hatten vorher mit Videospielen mehr oder weniger gar nichts zu tun und da sind echt ein paar sind total festgegangen an dem Spiel. Das fand ich absolut abgefahren.
Und am Ende ist es ja quasi der erste Eintrag der Shining Force Reihe, was am Ende ja in eine Trilogie mündete, die es dann noch auf dem Saturn gab, wo es auf dem Saturn nochmal dann drei Unterteile gab. Also Shining Force 3, 3-2, 3-3.
1-2-3.
Genau. Und noch diverseste Spin-offs auf Game Gear.
Auf dem Game Gear gab es, genau, da gab es zwei. Die wurden ja dann quasi fürs Mega-CD zusammengefasst, für Shining Force CD, nochmal ein bisschen aufpoliert. Und dann gab es auf dem Game Boy Advance, gab es, glaube ich, noch Shining Force irgendwas.
Da gab es nochmal zwei.
Ich glaube, auch zwei Teile. Und dann auf der PS2, aber da muss ich passen. Da gab es, glaube ich, auch noch irgendwelche Shining Force-Veröffentlichungen.
Ah, das wäre mir jetzt gar nicht bewusst gewesen. Ja, aber tolle Serie. Also auch wenn ich sie nicht so arg gespielt habe, sie liegt mir tatsächlich sogar ein bisschen näher als Fire Emblem. In Fire Emblem bin ich nie reingekommen.
Was ich nie gespielt habe.
Das hat einfach für mich nicht funktioniert. Warum auch immer. Das dazu.
Okay.
Und dann sind wir bei The Humans. Auch ein Titel, den ich gestern Abend zum allerersten Mal überhaupt gespielt habe. Weil irgendwie so, egal ob Chuck Rock oder Humans jetzt oder so, irgendwie so Neandertal, wenn Neandertaler, dann Bonk. Und irgendwie, das es ist halt irgendwie ein netter Puzzler. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Lemmings und Lost Vikings. Und hat mich aber jetzt auch nicht so gebockt, dass ich gedacht habe, muss ich unbedingt jetzt ewig weiter verfolgen und spielen. Weiß nicht, wie es dir ging.
Ja, ich habe es nicht gespielt.
Hast du aber auch nichts.
Ich habe es damals nicht gespielt. Ich habe es jetzt nicht gespielt. Ich habe es, wie du es gerade gesagt hast, das sieht schon so aus wie gewollt lustig. Und mit Chuck Rock habe ich da genug gehabt. Gott, irgendwie.
Ja.
Das, weiß nicht.
Naja, machen wir gleich weiter. Jungle Strike auf Seite 88, 89. Ach, das wird ja ewig ausgerollt und Seite 90 auch noch. Und mir persönlich hat sich ja die Faszination der Reihe von die Strike-Spiele, das hat sich mir nie so ganz erschlossen. Ich fand jetzt, My Jungle Strike ist am Ende mit anderem Setting ganz ähnlich wie Desert Strike. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich habe jetzt nicht irgendwie gemerkt, dass das großartig anders wäre. Und meins ist es nicht. Das ist einfach, ja.
Es macht schon Laune. Also auch Desert Strike macht Laune. Die Steuerung des Hubschraubers ist eigentlich ganz cool, wenn man sie mal drauf hat. Und es macht schon Spaß, da durch die Gegend zu fliegen und rumzuballern. Also das ist ja dann auch was so ähnlich wie bei Return Fire und so weiter, wurde ja das Spielprinzip so ein bisschen mit übernommen. Ich fand es eigentlich ganz cool. Es ist halt wieder schwer, weil du halt von vielerlei Seiten angegriffen wirst. Aber ja, wie du sagst, mehr vom Gleichen, ein bisschen anderes Gewand. Wurde ja dann auch noch weiter fortgesetzt mit Urban Strike,
Sowjet Strike.
Sowjet Strike auf den 32-Bittern dann. Und das gab sich noch Nuclear Strike.
Noch.
Ja. Ja, ne? Das dann aber, glaube ich, nur noch für die PlayStation. Und ja, also auf jeden Fall, wenn man da Bock drauf hat, auf jeden Fall ein schönes Spiel, herausfordernd.
Ich glaube, wenn man so auf isometrische Helikopter-Baller-Action steht und ich weiß nicht, mir ist das irgendwie vom Anstrich her halt auch immer schon zu ernst gewesen, weißt du? Das ist ja immer so ein bisschen so dieses ganze Militär-Ding so, weiß nicht, irgendwie nicht mein, ja. Apropos Militärding, da kann ich jetzt mich super rausreden. Und zwar habe ich auf Seite 92, 93 wird ja MiG-29 getestet. Ich habe es wirklich probiert. Jetzt sehe ich gerade, das gibt's auch auf Deutsch. Also ich habe es auf Englisch gespielt. Ich bin nicht mal vom Boden abgehoben. Das Einzige, was ich abgehoben bin, und jetzt wird's richtig lustig, ist, dass ich den Schleudersitz betätigt habe. Ich habe keine Ahnung, wie man bei diesem Spiel starten soll.
Also ich find's abgefahren, dass du das sagst. Ich hatte es auch in der Vorbereitung hier in unserem kleinen Excel-Sheet gesehen, oder so, wo ich so dachte, also MiG-29 ist, glaube ich, das einzige Spiel, was, wenn du anfängst und die erste Mission fliegst, dich wirklich von Anfang bis Ende abholt, was du machen musst. Und das fand ich so
richtig
gut.
Aber wie startet man denn?
Es wird eingeblendet, welche Knöpfe du drücken musst. So wie es da steht. Im Training präsentiert euch das Spiel ein Joypad-Bild in der linken oberen Bildschirmecke und ihr müsst lediglich die dort blinkenden Knöpfe betätigen,
um die Mission zu fliegen. Ich habe Training übersprungen. Erste Mission. Boom. Und habe überhaupt nicht gewusst, was ich machen muss.
Ja. Okay.
Naja, es gibt zwei verschiedene Pop-Ups, die da quasi kommen. So kleine Windows, wie man oben links auch sieht auf Seite 92. Aber nirgendwo steht da, jetzt Düse anmachen und Gas geben.
Das ist wahrscheinlich, ich hab das Training oder die erste Mission war es bei mir. Und ich habe das halt so gespielt und das fand ich richtig cool. Also der hat dich halt abgeholt mit, keine Ahnung, Klappen, dann Gas geben, Bremse weg und so weiter. Und
wie machst du das? Machst du das mit Button
alles
A, B, C? Oder musst du irgendwie auf diesen...
Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das habe ich vor 2 Wochen gespielt. Keine Ahnung.
Also ich werde es mir nachher, glaube ich, nochmal anschauen und werde dann einfach das Tutorial...
Mach mal das Tutorial. Genau. Das war wirklich super, weil es hat ja dann auch in den entsprechenden Situationen dann, wenn es notwendig war, hat es dir oben halt, wie gesagt, dieses Pad eingeblendet, hat dir gezeigt, was du drücken musst. Das fand ich ziemlich cool. Und ich glaube, die Grafik war auch... Gut, du hast jetzt wahrscheinlich nicht viel gesehen, aber sie war relativ flott für ein Mega Drive-Vektorspiel. Also das MiG-29 fand ich eigentlich ganz, ganz unterhaltsam. Also
Ich hab dreimal den Schleudersitz betätigt, mir gedacht, was ist das denn für ein Rotz? Und mich dann gewundert, dass du mir schreibst, ja, das ist doch super einfach zu verstehen. Aber gut, irgendwie weiß ich nicht.
Genau. Ist jetzt kein Spiel, was man heute nicht mehr spielen würde wahrscheinlich, aber für die damalige Zeit fand ich das eigentlich ganz, ganz gut.
Weil ich hatte so irgendwie Ace Combat Vibes, weil das zweite Ace Combat, das habe ich ja damals durchgespielt und fand es unglaublich geil. Und fand es aber auch krass, wenn du dir überlegst, 93, das Ace Combat war wahrscheinlich dann 96.
Nee.
Doch, klar.
Das war doch eins der
nee, ich meine zweiter
Titel
Ace Combat 2.
PlayStation, dachte ich.
Das war
das zweite, ja, okay.
Und das war großartig damals. Dann sind wir beim Coolspot. Und ja, genau, deine Reaktion. Ist halt ein typischer 90er-Jahre-Maskottchen-Plattformer, wo ich jetzt aber nicht fand, dass der sich irgendwie besonders überragend gespielt hat.
Er hat sich eigentlich ziemlich beschissen, also an vielen Stellen ziemlich beschissen gespielt, fand ich. War sehr, sehr unfair teilweise. Und es war mir dann irgendwie, ich habe es bis in den dritten Level gespielt, weil grafisch ist es eigentlich ganz witzig. So das Setting in dem ersten Level ist auch lustig. Also es ist eher so ein bisschen relaxed und lustig und cooles Sprite und ja, cool Spot halt. Aber irgendwie dann es ist einfach zu generisch irgendwie. Es ist so immer wieder das Gleiche und in dem dritten Level, da bist du dann, glaube ich, in so einem Schiff drin. Genau hier, was da links angezeigt wird auf der Seite 95, wo dann diese Mäuse da rauskommen. Und das sind dann so Stellen, die mir unfassbar auf die Nerven gingen. Die respawnen dann, glaube ich, auch immer wieder und das war irgendwie nichts. Also die 79 kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Es ist lustig, es spielt sich per se ganz gut, aber es ist halt so dieses, mich nervte dann irgendwann so dieses Level in die Länge ziehen mit immer dem Gleichen.
Und irgendwie denke ich mir so, ich habe ein anderes Spiel gespielt als die Tester, weil die Mega Fun gibt auch eine 85. Mhm. Und 85 ist ja nun wirklich, wow, das ist ja nun Oberliga. Mhm. Und die Videogames eine 79. Und ich bin schlicht nicht reingekommen. Mhm. Also, ich weiß nicht, manchmal frage ich mich dann auch so dieses, ich mache es ja mittlerweile so, ich schreibe mir wirklich nur ganz schnell raus, welche Spiele getestet wurden, schau gar nicht auf die Wertung mehr. Damit ich eben nicht beeinflusst bin, was die Zeitschriften schon schreiben. Aber das Ding ist eben so, wenn man hat ja nicht mal mehr diese Hemmschwelle, dass du das Modul rein und rausstecken, sondern du wählst ja quasi nur irgendwas aus einer Liste aus mit deinen ROMs und probierst es. Ja. Und tatsächlich, da bin ich ja ganz schnell dabei. Neues Spiel. Ja, ich fand's, es hat mich überhaupt nicht angemacht. Die Animationen sind cool. Das auf alle Fälle. Aber auch da hast du dich ja irgendwann dran satt gesehen. Und ganz am Anfang hatte ich so das Gefühl, es spielt sich so ein bisschen Metal Slug-mäßig. Weil auch diese, weißt du, es kommen ja diese Krabben da aus dem Boden, ganz am Anfang, im Sand. Und da hast du so, so eine Stage gibt's ja bei Metal Slug auch. Aber nee, also meins ist es nicht, fand ich jetzt nicht so geil. Ich denke mal, die NBA All-Star Challenge auf Mega Drive wirst du auch nicht gespielt haben, oder?
Nee.
Basketball auf Konsole, ich hab's auch nicht gespielt. Können wir also weglassen. Was ich gestern dann noch gespielt habe, ist Banana Prince auf NES.
Gibt sogar komplett
das
Deutsch.
Das ist, glaube ich, in Europa, lass mich nebenbei hier mal schauen, sag mal was dazu und ich schau ganz kurz, ich bilde mir nämlich ein.
Das ist ja einer von den Takara-Titeln, die in dieser lustigen Werbung drin waren, die letzten, ich glaube, was da lustig dazu stand. Aber ja, ich habe es auch nur als deutsches ROM.
Es ist eines der ganz wenigen NES-Exclusives in Europa, die dann nur in Deutschland kamen. Und das fand ich ganz cool.
Und es war irgendwie lustig, dieses kleine Ding. Ich habe es wahrscheinlich nicht ganz verstanden, weil da unten sind ja mehrere Leute, die man vielleicht irgendwie freischalten kann oder austauschen, das weiß ich nicht genau. Ich habe auch das mit diesem Shop-System da unten nicht verstanden, um ehrlich zu sein, wo man dann diese Bananen irgendwie auswählen kann.
Ja, du musst irgendwie diese Ringe auch einlösen. Und was ich witzig finde, das ist komplett übersetzen und unten siehst du es auf dem Screenshot auch. Es ist komplett übersetzt, aber dann machen sie Vending Machine. Fand ich auch gut.
Ja.
Und natürlich der Charakter König Grünpfeffer und seine Horden haben das friedlich schlummernde Königreich Banane bis auf die allerletzten Gemüsebestände geplündert. Tja, gut, dass es die Gemüsebestände waren
mega.
Und nicht die Obstbestände.
Ja, genau.
Naja, ja, konnte man gespielt haben, hat mich jetzt aber auch nicht ewig festgehalten. Aber
nee, richtig. Aber war lustig, war schön flüssig irgendwie, also man konnte es gut spielen. Ja. Ja, muss man nicht haben, aber wenn man es hat, ist es auch lustig.
Kommen jetzt wir zu einem Test, auf den ich mich, seit wir anfangen, heute drüber zu reden, schon freue. 9% für Pit Fighter auf dem Master System. Dies ist die bisher schlimmste Version von Pit Fighter, die je einen Modulschacht gesehen hat. Die Grafik ist verwaschen und unscharf und langweilt durch ihre selbst für Master System Verhältnisse äußerst magere Palette. Steuerung und Kollisionsabfrage sind ungenau und lassen somit keine fairen Kämpfe zu. Und so geht es weiter, dass es halt einfach nix ist. Diese Version hat der alte Spielhallenautomat von Atari nicht verdient. Doch, genau die, weil Pit Fighter war schon immer Mist.
Also immer. Jedes Pit Fighter, was ich gespielt habe, war einfach Banane. Und
das Einzige war der Hingucker, halt digitalisierte Figuren, weil das war damals ein Novum.
Und die sahen auch scheiße aus.
Genau, ja. Aber die sahen auch schon nach nix aus und das hat Mortal Kombat dann halt einfach besser gemacht. Naja, aber das nur dazu. 9% braucht kein Mensch. Großer Bogen drum machen. Im Gegensatz zu Fantasy Zone. Fantasy Zone ist einfach ein Knuddel-Shoot'em-up. Für mich jetzt nicht so die erste Liga. Da gibt's einfach wirklich mit Parodius und Twinbee und Star Parodia und so einfach viel bessere Knuddel-Shoot'em-ups. Aber Fantasy Zone ist halt einfach ein Original, was man durchaus mal gespielt haben könnte.
Genau, man kann es gespielt haben, es ist schön bunt und spaßig irgendwie, aber es ist tatsächlich nicht so richtig meins. Ich komme mit diesem Hin und Her Scrollen nicht richtig hin. Das ist auch fürs Mega Drive, ist das keiner meiner Faves, muss ich ehrlich sagen.
Ja, total. Noch dazu, weil es ja dieses Ding hat, immer in die Richtung, in die man steuert, also links oder rechts, schießt ja Opa. Und das nervt so ein bisschen.
Opa ist halt der geilste Name. Für ein Baller-Raumschiff.
Ja, das ist ein super Name für einen Charakter. Ja, dann wurde auch wieder, also irgendwie für jede Konsole gab es Krusty's Funhouse. Auch für Master System kam es raus, kam gut weg mit 65%. Auch da wieder wie beim letzten Mal, wenn ich Krusty's Funhouse spielen will, spiele ich es auf dem Super Nintendo. Und da war es tatsächlich ganz spaßig. Mhm. Das hat mir gefallen. Ja, und jetzt kommen wir ja schon in die Handheld-Abteilung, genau, wo ich weiß, dass du, glaube ich, traditionell wenig Berührungspunkte hattest und wenig gespielt hast.
Genau, also ich habe tatsächlich was gespielt, aber ich habe sehr wenig, weil irgendwie, ja, hatte ich dann... Also ich habe zum Beispiel kein Asterix gespielt. Weiß nicht, wie es dir geht.
Das hättest du mal spielen sollen. Das ist nämlich ziemlich cool. Ist ein schöner Plattformer, wo du halt nicht auf die Gegner draufhüpfst, sondern Asterix-mäßig sie halt umboxt und steuert sich gut. Guter Plattformer. Jetzt nicht zwingend was man unbedingt so haben muss, aber es war ein gutes Spiel. Hat mir gefallen.
Aha, okay.
Dann kam auch noch Joe and Mac.
Joe and Mac.
Das hat mir gefallen die Joe and Macs halt an sich schon nicht so gut. Und die Gameboy-Variante fand ich jetzt auch nicht so dolle. Weiß ich nicht, wie du das siehst, aber ich hatte keinen, war nicht so.
Nee, ich habe keinen Joe and Mac. Ja. Ist auch nicht meins.
Richtig gut. Und da will ich jetzt keine Widerworte. Rodland für Gameboy. Und ich muss das sagen, weil ich das für teuer Geld aus Japan mir irgendwann mal importiert habe. Und es ist einfach ein tolles Spiel. Rodland ist toll. Würde ich es auf dem Gameboy immer wieder spielen? Sicher nicht. Wenn, dann am ehesten jetzt die Mr. Arcade-Umsetzung. Aber ich liebe Rodland. Und ich habe ja ein Herz für Plattformer. Und tatsächlich, das ist mir gestern Abend dann so bewusst geworden, es ist eigentlich ein Spiel, was super auf die PC Engine mitgepasst hätte. Nee,
gab's nicht für die Engine?
Weil, weißt du, so mit Parasol Stars, das hätte echt gut gepasst. So ein Knuddel-Plattformer. Ja. Ich find's ein tolles Spiel. Ich mag auch die Gameboy-Variante. Aber wenn man's jetzt noch spielt, dann eben tatsächlich eher Mister. Oder halt auf der Switch gibt's es ja auch. Und da habe ich's tatsächlich oft drin, dass ich's abends mal wieder ein, zwei Ründchen spiele. Und jetzt sag mir bitte, du hast dir Spider-Man 3 angeschaut.
Nein.
Hast alles richtig gemacht. Es ist furchtbarer Dreck.
Warum bei 42% Gezu im Wertungskasten steht, erschließt sich mir auch nicht so ganz. Aber
und ich mochte ja den ersten. Also dieser Amazing Spider-Man, den habe ich ja damals auch lange gespielt, weil wir hatten ja nichts. Und dann hatte ich das irgendwann mal ausgeliehen oder getauscht mit irgendeinem Kumpel für eine Zeit lang. Und da habe ich den ersten Spider-Man gespielt. Aber der jetzt hier für den Gameboy kann nix. Dann hast du dir wahrscheinlich Seite 106 bei R-Type 2 mal richtig die Zähne ausgebissen.
So sieht's aus.
Ist das schwer?
Ja, aber es gibt ja Cheats dafür.
Ah, das habe ich wieder nicht probiert.
Nachdem ich, glaube ich, dreimal draufgegangen bin, habe ich dann mal einen Cheat eingeschaltet und habe mir mal bis zum dritten Level das angeguckt. Es sieht auf jeden Fall gut aus, aber ich hatte echt das Gefühl, dass es doch teilweise sehr in die Knie geht.
Es wird langsam und es flackert auch wie Hölle.
Ja, genau. Also das Flackern, das konnte ich dann irgendwann in den weiteren Levels halt nicht mehr 100% einschätzen, ob ich dann getroffen wurde, weil ich manchmal das Gefühl hatte, dass auch die Schüsse irgendwie ausgeblendet werden. Mhm. Aber zumindest am Anfang ging's noch. Der erste
Level. Also ich fand's schon auch ganz okay. Das Lustige ist, ich habe das sogar original auf Modul. Ich habe dieses R-Type DX und zwar ist das die Game Boy Color Version von R-Type 1 und 2. Und du kannst auch noch die normalen, regulären Gameboy-Versionen auswählen. Und das ist echt ein rundum tolles Paket. Habe ich mal witzigerweise sehr, sehr günstig aus Japan bekommen. Und mir ist neulich aufgefallen, wie teuer das jetzt ist.
Ach, du hast das Japanische. Ich habe das PAL, also das deutsche R-Type DX.
Also da tatsächlich, ich finde schon, wenn man Ballerspiele auf dem Gameboy mag, kann man das absolut haben, weil es ist halt einfach nur sauschwer, aber hat halt weniger Spielbarkeit wie jetzt ein Sagaya. Kann man schon haben, kann man schon machen. Eigentlich ziemlich geiles Spiel.
Also grafisch auf jeden Fall auch ziemlich weit vorne, muss ich sagen, für Gameboy.
Dann auch grafisch weit vorn tatsächlich auf Seite 107, das Best of the Best. Das ist ein, wie nennt sich die Sportart? Kickboxen.
Genau.
Und genau, ist die Computerversion davon hieß Panzer Kickboxing. Das Panzer Kickboxing gab's auch dann auf TurboGrafx.
Genau, gab's ja von Amiga, glaube ich, originär.
Und ist halt quasi ein eher langsames Prügelspiel, sage ich mal. Was für Gameboy-Verhältnisse sehen die Charaktersprites halt hammergeil aus, weil die so digitalisiert sind. Aber ich habe da halt gekickt und ich habe geboxt und ich habe Fußfeger verteilt. Aber ich habe irgendwie nicht richtig durchgeblickt, was ich wie genau mache und wann man da mal gewinnt. Also, irgendwie kein Muss, dieses Spiel. waren jetzt nicht so dolle. Dann NBA All-Star Challenge 2 haben wir uns auch beide wieder nicht angeschaut, denke ich mal.
Nee.
Okay. Und dann noch Yoshi's Cookie, Seite 110. Und das ist halt ein schöner Puzzler, der witzigerweise, das sehe ich ja gerade, dass der kommt ja nur mit 56% davon. Das wundert mich jetzt. Weil das hat sie eigentlich ganz geil gespielt. Wenn du einmal wusstest, wie da eben von oben und von rechts diese Cookies reinkommen und wie du die sortieren kannst. Also das...
Ja, der schreibt ja auch, leider finde ich in diesem Spiel keinerlei neue Ideen. Ich glaube, das ist einfach das Ding, dass sie halt sagen, okay, ist immer wieder quasi so eine Tetris-Abwandlung und das sind halt irgendwie Abstrafen, finde ich halt auch bescheuert. Ja,
okay, verstehe ich die Kritik, verstehe ich nicht. Mhm. Weil es ist eigentlich keine Tetris-Kopie. Mhm. Es kommt natürlich von oben immer was. Und es kommen aber auch von rechts noch was reingeschoben. Und dann ist eben die Sortierung eher so Columns-mäßig. Aber ja, egal. Ich fand es eigentlich ganz cool. Das habe ich sogar auch in der Sammlung. Das war irgendwann mal mit dabei. Ja, gutes Spiel. Hingegen das Battleship für den Gameboy. Das ist halt nichts anderes als Schiffe versenken. Heißt auf Deutsch auch Schiffe versenken. Gibt es direkt eine deutsche Version von dem Gameboy-Modul auch. Und das ist halt mein... Also für Schiffe versenken brauche ich tatsächlich keinen Gameboy. Das kannst du einfach mit Karo-Papier und fertig kannst du spielen. Also das ist im Gegenteil, das geht halt mit Karo-Papier geht's auch viel schneller, weil du hast jetzt immer wenn der Gegner gezogen hat, kommt eine Animation. Wenn du gezogen hast, kommt eine Animation, wie du deine Raketen auf die Schiffe schickst und nicht triffst oder triffst. Also ziemlicher Quatsch.
Ja,
und dann noch für den Game Gear, Tom und Jerry. Nettes Jump'n'Run ist ganz... Fand ich im wahrsten Sinne nett. Ich würde es nie wieder spielen. Aber im Zuge jetzt der Podcast-Recherche war es halt okayisch, sage ich mal.
Okayisch. Ich habe es nicht gespielt, muss ich ehrlich sagen. Genauso WWF Steel Cage Challenge ist wahrscheinlich einfach eine Royal Rumble-Umsetzung.
Ach nee. Nee, das ist irgendwie von
NES-Umsetzung von quasi.
Iljin oder LJN. Die haben ja immer die hochwertigsten Spiele gemacht. Aber ich mag die Überschrift eigentlich noch. Ja. Käfig voller Narren. Ja, und dann kommt nochmal, also sie haben so randommäßig irgendwie zwei Game Gear Tests eingestreut, um dann noch einen Test zu bringen zum Game Boy. Für ein ziemlich gutes Spiel, das Mylands Castle. Auch ein Titel, den ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich meine, das NES-Kommando hat das irgendwann mal zwischenrein gespielt, vor gar nicht so langer Zeit, wo sie verschiedenste Gameboy-Spiele angespielt haben. Also mir kam es nicht ganz unbekannt vor, deshalb denke ich das mal. Und das ist auch ein netter Plattformer, den mit einem recht großen Heldensprite, was die Gegner immer abschießt, mit so kleinen Bällen. Und das fand ich ganz cool. Hast du ja auch nicht angeschaut, oder?
Nee.
Natürlich nicht.
Gameboy ist bei mir wirklich so, da muss ich echt irgendwie Lust auf irgendwas haben, sonst keine Ahnung, warum das bei mir so ist. Das ist Gameboy so.
Was man merkt, Mitte 93 war einfach beim Lynx schon gar nichts mehr zu holen, gell? Da kam dann einfach nichts mehr.
Nee, da war schon der Ofen aus.
Tja, verrückt. Ja, was haben wir noch? Wir haben das Ende und kommt der Hinweis drauf, dass dann ab dem nächsten Heft der Comic erscheint, den es in der Videogames immer gab. Und der war ja furchtbar. Der war so fremdschämend.
Ja, der war schon ganz schön schlimm.
Ja, und jetzt sagst du mir mal, aus diesem ganzen Potpourri der guten Laune, was muss denn unbedingt in deine Sammlung oder bleiben oder, Sie wissen schon, you know the drill.
Also, ich habe zwar gesagt, ich bin jetzt da jetzt nicht der größte Fan oder so, aber ich glaube, das Shining Force bleibt in der Sammlung. Und ja, das ist es, glaube ich.
Okay. Bei mir ist es, also bleibt in der Sammlung ist bei mir tatsächlich auch R-Type 2 und Rodland. Und es ist ansonsten in diesem Heft nichts dabei, wo ich sagen würde, fehlt mir in der Sammlung und muss ich unbedingt noch kaufen. Selbst das Dungeon Explorer 2 nicht, weil das ist zwar alles irgendwie nett, aber würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das unbedingt haben müsste.
Also ich habe von dieser Ausgabe noch das Cool Spot tatsächlich.
Aber das muss man doch auch nicht haben.
Nee, das muss man nicht haben, aber ich habe es irgendwann mal für einen Fünfer auf dem Flohmarkt in, ich sag mal, perfektem Zustand vor, keine Ahnung, 5 Jahren oder sowas mal gefunden. Also gefunden, drüber gestolpert und dachte so perfekt, wie das aussieht, das nehme ich jetzt einfach mit. Aber ja, braucht man eigentlich sonst nicht.
Ja, also irgendwie bei mir ist nix. Ich bin da ein bisschen lost gerade, weil ich fand die Ausgabe eigentlich auch relativ schwach, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja.
Aber dann, was uns bleibt, Was uns bleibt, ist ja der Ausblick auf die nächste Ausgabe. Und da kommt eigentlich ziemlich viel geiler Kram diesmal.
Moralkompott.
Ja, das ist ja die News, aber die Tests jetzt mal. Ich meine, wir beschäftigen uns dann mit Alien 3 für Super Nintendo, Asterix für Super Nintendo, Cybernator, Starwing ist dann getestet, Super Konflikt, du erinnerst dich vielleicht.
Oh ja.
Das habe ich damals viel gespielt. Was haben wir noch Schönes? Für Mega Drive, Mason Wars. Und ansonsten da nicht mehr viel Großes.
Cyborg Justice.
Trip World für Game Boy.
Echt? Ah ja, stimmt.
Wird auch getestet. Also das ist eines von den Dingen, die dann super teuer sind mittlerweile. Wobei es einen Reprint ja gibt von Limited Run Games. Ja, also ich denke, da wird einiges drin sein und da werden wir unseren Spaß mit haben mit den mit dem neuen Magazin, dann mit der August-Ausgabe. Kommen wir noch kurz zum Blog. Und wir wurden ein klein wenig gerügt.
Geschimpft, ja.
Dass wir im Blog ein bisschen zu wenig Feedback geben. Wobei ich gestehen muss, also ich lese eigentlich wirklich jeden Kommentar und versuche auch eigentlich drauf zu antworten. Insofern, wenn das manchmal nicht ist, tut's mir leid, dann habe ich das irgendwie übersehen. Aber wie ich auch im Blog dann als Antwort schon geschrieben hatte, wenn unser Zuhörer, treuer Zuhörer, möchte ich sagen, Dark Crimson, eben quasi wiedergibt, was seine Erfahrungen dann mit den besprochenen Spielen waren, da kann ich dann nicht nochmal, also kann ich nicht viel dazu sagen, weil einfach schlicht wir ja das, was wir dazu sagen wollen, im Podcast schon gesagt haben. Was ich aber witzig fand, ist, dass mein Xenon 2, dass ich das mag, dass das nicht so gut wegkam ansonsten.
Was?
Also der, weiß gar nicht, irgendeiner hat geschrieben hier, ich habe nach dem Podcast Xenon 2 auf dem Gameboy mal angeschaut, empfand das Spiel aber als nicht wirklich gut. Es ist irgendwie eine reinste Ruckelorgie. Ja, irgendwie, keine Ahnung, ich hatte rosarote Brille und Sweet Spot, irgendwie mochte ich es. Das war. Ja.
Ja.
Ansonsten, was hast du dem Ganzen noch hinzuzufügen?
Was habe ich dem noch hinzuzufügen?
Außer, dass du öfter mal im Blog schreiben möchtest.
Ich muss öfter mal auch mal reingucken. Ich komm oft nicht dazu, mal reinzugucken. Das muss ich auf jeden Fall machen. Der Sommer, mal gucken, wie man da zum Spielen kommt. Oder ob man lieber draußen ist. Wobei ich mir manchmal denke, eigentlich bei der Hitze bleibe ich lieber drinnen, mache alles zu.
Genau so machen wir es bei uns.
Ja.
Es wird morgens in der Früh gelüftet, das ganze Haus,
und
alle Fenster offen, alles zu, Rollläden runter und dann ist es halt zwar finster, deswegen ist eigentlich der Sommer, ist da immer voll deprimierend, aber man hat es wenigstens kühl im Haus.
Ich finde es nicht, wenn es finster ist, dass es deprimierend ist.
Naja, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder bis zum Ende durchgehalten habt, weil Anfragen kamen wegen Retrobörse in München. Es ist alles noch ein bisschen wackelig. Es gibt auch noch eine Anfrage für Nürnberg, was ja vielleicht für die Münchner auch nicht so verkehrt wäre. Ist aber auch noch nicht komplett eingetütet. Da ist so ein bisschen die Frage im Oktober irgendwann, ob man in Nürnberg nicht was veranstaltet, wo schon mal eine Börse war. Aber ich lasse es euch wissen, sobald alles fest ist. Ihr erfahrt es ja auch im Börsenticker auf RetroPlays. Ich bin raus, habt einen schönen Juli und bis demnächst.
Ja.
Tschüss.
Einen schönen Juli und auch von mir einen schönen Sommer. Und wir sprechen uns in einem Monat oder wir hören uns in einem Monat. Macht's gut. Tschüss.